ich bin jetzt dreimal belgischer Meister sozusagen mit dem Rasband und ich mache immer noch keinen Vibrato in meinem Tuba. Und die Frage, dass sie immer, ja, vielleicht. weil ich finde, es Vibrato überall ist wie Ketchup mit alles. Auf einen Moment hat das keinen Geschmack mehr. Wenn die Olympischen Spiele kommen, das ist dem Hauptziel vom Saison. Wenn die Olympischen Spiele passieren also im August, du kannst sehen, dass viele, die gut performieren im August, im Oktober nicht so gut performen. Das heißt nicht, dass sie schlecht spielen oder was machen, aber es ist vielleicht nicht perfekt. Und mein Lehrer hat immer gesagt, du solltest dein generelles Niveau, der Average-Niveau, sollte sehr hoch sein, dass die Audience oder deine Kollegen fast nie merken, dass du nicht fit bist. Obwohl ich jetzt nur, das ist ja sozusagen in der dritten Saison bin, ich sehe, dass es, wir werden älter, weißt du? Und das ist ja auch schön. Das ist auch eine Familie und wir werden zusammen ja älter. Und egal, ob es negativ oder positiv Erfahrungen sind, wir nehmen das und wir gehen weiter. Bei mir war ganz viel diese Visualisation. Und bis jetzt, das ist die Sache, dass ich, ja, als ich bin begonnen, ich hatte dann darüber noch nie gehört. Und erst nach meinen Studien habe ich dann das ein bisschen links und rechts gesehen, verschiedene Podcasts oder das Interview gefunden und auf einmal dachte ich, okay, ich probiere das mal. Und das ist eigentlich ein Magic Trick.
Also du setzt dich quasi hin und visualisierst die Situation und dich, wie du spielst.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und für alle neu hinzugekommenen herzlich willkommen hier in der Blasmusik-Community. Es geht gleich los mit meinem heutigen Gast und wer mich und den Podcast so ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich natürlich auch selbst noch spiele und unter anderem auch in einer Brassband. Und die Welt der Brassband ist für mich nach wie vor sehr, sehr faszinierend. Nicht nur, dass ich darüber auch meine Arbeit fürs Staatsexamen geschrieben habe, sondern auch wenn man sich die YouTube-Videos anschaut, merkt man, da weht ein ganz, ganz anderer Wind. Und ich wollte schon immer mal jemand von den ganz großen Brassbands interviewen. Jetzt hat sich zufälligerweise ergeben, und ich wusste das tatsächlich lange Jahre nicht, dass der Bruder meiner Arbeitskollegin, Jean Ennu, Tu bist in Willebroek ist. Und die sind gerade Weltmeister geworden. Also was liegt nahe, da anzufragen, ob wir ein Interview machen, um rauszufinden, wie proben eigentlich Weltmeister? Welches Mindset steht dahinter und wie sehen tatsächlich Proben aus? Natürlich sprechen wir auch über sein Tubaspiel, über seine Art, sich vorzubereiten, über Tubaspielen im Orchester, im Blasorchester. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt mit Jean Ennu. Mein heutiger Gast hatte Tuba am Konservatorium in Maastricht studiert, wo er 2014 seinen Master gemacht hat. Er ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, unter anderem 2012 den ersten Preis und Sonderpreis des Concours International de Musique de Chambre de Lyon mit dem Blechbläserquintett Eburon Quintett. Außerdem war er Finalist beim 16. Tschaikowski-Wettbewerb in St. Petersburg in Russland im Jahr 2019. Er gibt zahlreiche Meisterklassen in Europa und ist regelmäßig Aushilfe bei renommierten Orchestern wie dem WDR-Symphonieorchester Köln oder dem London Symphony Orchestra. Er ist seit 2014 Tubist bei den Brüsseler Philharmoniker und seit 2023 bei dem aktuellen Gewinner der European Championship, der Brassband Willebroek. Ich freue mich, dass er hier ist und sage herzlich willkommen, Jean Ennu.
Guten Abend. Ja, hallo.
Hi. Jetzt habe ich mich durch diese ganzen französischen Namen gezittert, weil ich kein Wort Französisch kann. Und jetzt verbocke ich deinen Namen.
Trotzdem hast du es gut gemacht.
Ja, man muss so ein bisschen am Anfang dazu sagen, wir kennen uns ein bisschen. Vor allen Dingen kenne ich deine Schwester, sie ist eine Kollegin von mir. Und deshalb bin ich mit diesem Französisch, wird sie mir wahrscheinlich auf die Finger hauen, wenn es falsch ist.
Mach dich keine Sorge.
Ich habe echt geübt dafür, aber das war der größte Stress gerade für mich. Glaubst du gar nicht?
Ja, natürlich. Ich probiere mal nicht zu viel Fehler auf Deutsch machen.
Ach, das glaube ich nicht. Schau, die Standardfrage von meinem Podcast ist, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Ich muss doch ehrlich sagen, das ist die fünfte Symphonie von Skriabin, weil wir sind das anspielen im Orchester. Wir haben am Samstag noch den letzten Samstag den Konzert gehabt und am Sonntag war Ruhetag. Heute haben wir das aufgenommen und trotzdem wollte ich ein bisschen noch einige andere Aufnahmen zuhören, um zu wissen, ja, wie klingt der Tubist, wie klingt die Blech, was macht der Chef oder der Pianist mit dem Tempos und so. Ist ja immer interessant zu machen.
Ja. Wie oft nehmt ihr eigentlich was auf in Brüssel?
Nicht mehr als andere Orchester. Also wir sind der ehemalige Radioorchester von dem flämischen Teil von Belgien. Nur wir sind nicht mehr jetzt im Radio. Das heißt, leider kommen wir nicht so oft wie die Radioorchester in Deutschland im Radio. Aber ich würde sagen, ja, eins oder zweimal in den zwei Monaten oder so.
Ah, okay, doch so.
Ja,
oft.
Und das geht über jetzt war also diesen Skriabin, aber das kann auch über ein bisschen mehr Popmusik. In Januar machen wir fast jeden Jahr ein Jazzprojekt und wir haben dafür ganz viele auch Preise gewonnen für die Aufnahmen und da sind dann Live-Aufnahmen mit Jazz-Group oder Jazz-Solisten und Orchester. Und auch ganz viel Filmmusik, weil mein Orchester macht seit Jahren mit in diesen World Soundtrack Awards. Und jedes Jahr gibt es einen Komponist, der ein bisschen ja, der Komponist der Jahr ist, sobald Filmkomponist der Jahr ist. Und dann nehmen wir einige Stücke von seiner Musik. Aber das geht über Silvestri, aber auch, wir haben schon einige Sachen von Williams gemacht, aber auch Philipp Glass. Das geht echt in alle Richtungen. Und das macht ja auch ganz viel Spaß.
Was war jetzt in 11 Jahren dein spannendstes Projekt, wo du sagst, da denke ich super gern zurück?
Ja, sowieso. Letzte Saison hatte ich den Chance und den Privileg. Mein Lehrer ist jetzt in der Rente und war frei und wir spielten Amérique von Varese, da gibt es zwei Tuben, aber auch Le Sacre du Printemps von Stravinsky. Und ich habe dann gefragt, ein bisschen gedacht, ja, nie wird er akzeptieren, aber trotzdem hat er dann mitgemacht. Ich habe oft neben ihm mitgespielt, also links von meinem Lehrer Hans Nickel und jetzt war ich rechts, also mit meinem Beger nach ihm. Es war natürlich Stress, weil das ist ja ein ganz großer Name von Tuba-Welt, von Musikwelt. Aber für mich war das sehr speziell. Und das könnte ich ja jede Woche mitmachen. Das war echt saugeil.
Das glaube ich. Das glaube ich, wenn man so mit seinem Lehrer dann nochmal so zusammen machen darf, glaube ich, ist ziemlich, ziemlich cool.
Ja, das sowieso.
Ich würde gerne ein bisschen biografisch anfangen. Wie kam Musik in dein Leben?
Ich komme aus einer Gegend, also in der Nähe von Aachen, aber doch in Belgien, wo ganz viele Blasorchester gibt. Mein Vater hat unsere Blasorchester für mehr als 25 Jahre gedirigiert, war Berufsmusiker, Bassposaunist, aber auch Musikgeschichte-Lehrer und hat immer alles mitgemacht. Aber das heißt auch, dass sein Bruder, seine Schwester spielt mit im Blasorchester, die Kinder von diesen Onkel und Tante auch mit. Mein Opa war der Ehrenpräsident. Achso, das war ein Familiensache, wie eigentlich überall in alle Vereine. Und meine Schwester ist dein Kollege, spielt Trompete, mein Bruder Klarinett, meine Mutter Horn und mein Vater Bassposaune. Und als ich klein war, ich glaube, als ich 5 oder 6 war, wollte ich Schlagzeug machen. Aber nach dem Unterricht habe ich den Stick kaputt gemacht und ich wollte es nicht so schön.
Wie hast du das dann geschafft?
Egal. Und dann hat der Vater gesagt, ja, okay, wir müssen noch was Euphonium haben. Mein Peter, also der Bruder vom Papa spielte dann Euphonium und habe ich dann mit Euphonium mit 6 oder 7 bin ich begonnen. Und um 10 Jahre habe ich dann so einen Meisterkurs im Sommer gemacht. Und da bin ich mit dem Bastuba begonnen. Das heißt, es war ganz witzig, weil ich hatte immer ganz viele Cousins, um an den Tuba-Mundstück zu kommen. Und ein Tuba-Ständer und so. Und ab 11 habe ich den Euphonium weggeschmissen und es war nur Tuba.
Was reizt dich an Tuba mehr als an Euphonium?
Ich glaube, das den Klang. Es war nur einfach, auf Deutsch sagt man, es brummt.
Ja.
Und noch immer, ich bin jetzt 35 und noch immer ist das, dieser auch hier im Orchester, wir haben gerade Scriabin gespielt, aber wir spielen auch La Mer von Debussy. Da habe ich eigentlich viel Zeit zu lesen und nicht viel zu spielen, also während der Probe natürlich. Aber trotzdem, es gibt einige tiefe Töne, wo ich alleine spiele. Und ja, das macht einfach Spaß. Weil ich bin allein, den ganzen Orchester, es gibt ja fast 70 andere Musiker. Und ich kann mitmachen im Farbe, ich kann alle Streiche auch umarmen mit meinem Klang. Es ist schwierig, das zu beschreiben, es macht einfach Spaß.
Obwohl es nur so wenige Töne sind. Das ist ja immer für mich das Faszinierende, dass ihr Tubisten da teilweise bis auf den ersten Satz, dann habt ihr wieder ewig Pause, dann kommt irgendwann mal noch was und dann war es das schon.
Es ist wie heute zum Beispiel, im Aufnahmen hatte ich nicht so viel zu spielen und man darf natürlich auch keinen Lärm machen, man muss auch ständig sitzen und warten. Das ist nicht immer ganz geil und interessant, aber wenn ein Konzert kommt, ja, dann ist es schon schnell vergessen. Nur wenn es ist so, dass einige Wochen sind etwas weniger interessant, ja, dann übe ich ganz viel vor und nachher. Im Probe bin ich ein bisschen am Ausruhen.
Okay.
Und das macht auch eigentlich, it's part of the job, aber ich bin ja auch der einzige Tubist in meinem Orchester. Das heißt, es könnte für 2, 3, 4 Wochen vielleicht nicht viel zu sein, zu spielen. Und auf einmal gibt es einen Schuster oder einen Brückner und ganz viel Strauß. Und da bin ich alleine und da muss ich spielen. Und ja, das macht noch immer ganz viel Spaß.
Okay, wir kommen da nochmal drauf zurück, weil mich das noch so ein bisschen interessiert, wie du dann damit halt auch umgehst. Weil das ist ja auch nochmal eine andere Sache, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, die ganze Zeit am Spielen bin. Oder ich habe Pause und muss diesen einen Ton so schön wie möglich im Pianissimo spielen.
Natürlich. Ich könnte eigentlich ein Beispiel geben. Die 9. Symphonie von Dvorak, die Neue Welt, den Tubis hat 14 Noten. 7 am ersten, am Beginn, am zweiten Satz und 7 am Ende. Und das war's. Wenn ich das erste Mal das gespielt hat, geprobt habe, dem Dirigent hat das direkt gespielt und ich dachte, boah, keine Sorgen. Und dann kam dem Konzert, dann sitzt du für 20 oder 10, 15 Minuten ohne zu spielen. Instrument war eiskalt, ganz das Orchester ans Spielen und wie du sagst, Pianissimo muss ich spielen, deswegen übst du. Deswegen ist auch wichtig, dass du immer bleibst dran und du solltest das auch üben. Das heißt, ab und zu kalt und bumm spielen. Das ist manchmal Weltkrieg im Kopf, weil du hast Stress. Wenn was passiert, ja, und wenn das nicht, ja, okay. Aber letztendlich, es geht nur über die Musik und wir sind Mensch. Es kann passieren, sollte nicht, es kann passieren, aber letztendlich, ja, als ich 18, 19 war das natürlich schwieriger. Jetzt ist das so ein bisschen eine Gewöhnsache und eine normale Sache. Und den Stress ist gar nicht mehr negativ, aber mehr positiv, das Excitement. Und that's it.
Aber kannst du dir Fehler leicht verzeihen? Also wenn das passiert, dass er nicht so kommt, wie du willst, ist das okay für dich? Oder sitzt du dann einen Tag später und übst länger?
Einen Tag, jetzt noch. Es passiert immer und das Schwierige ist auch, wenn das passiert für eine Note, ich mache mich dann ein bisschen kaputt und ich denke, verdammt, ich habe da nicht gut geübt, vielleicht habe ich was schlecht gegessen, nicht gut geschlafen, kein gutes Warm-up, was hat mich verändert die letzten Wochen, sollte ich ein Instrument ändern oder ein Mundstück? Aber letztendlich mit den Jahren wird das immer besser. Den Stress, den Druck hast du immer. Du kannst ja nicht ständig perfekt, also tiptop in Form sein. Wir sind Musiker, aber das heißt, es geht auch wie Sportler. wenn die Olympischen Spiele kommen, das ist dem Hauptziel vom Saison, wenn die Olympischen Spiele passieren in, also im August. Du kannst sehen, dass viele, die gut performieren im August, im Oktober nicht so gut performen. Das heißt nicht, dass sie schlecht spielen oder was machen, aber es ist vielleicht nicht perfekt. Und mein Lehrer hat immer gesagt, du solltest dein generelles Niveau, der Average-Niveau, sollte sehr hoch sein, dass die Audience oder deine Kollegen fast nie merken, dass du nicht fit bist. Und jetzt mit den Jahren sehe ich das auch. Wie ich das machen kann, ist nicht immer einfach, weil dann denkst du, okay, diese Woche habe ich 10 Tonnen zu spielen, 10 Noten und trotzdem passiert was. Aber okay, du hast noch ein oder zwei Tage Proben, es geht und das funktioniert. Ist letztendlich nicht so schlecht.
Ja gut, die Chance, das auszugleichen, ist halt bei euch echt wenig, gell? Wenn du als Streicher mal einen nebenan legst, hast du halt einfach noch 2000 Töne, die danach kommen, die du halt schön machen kannst. Bei neuen fällt es halt auf, gell? Das ist halt
genau, und die schwierige Sache zum Beispiel in diesem Dvorak-Symphonie, du spielst ja den dritten, vierten Satz nicht und da geht der Kopf ganz schnell. Da kannst du schon viel nachdenken und dann denkst du, oh je, wenn du am Mucken hast und dann sagst du, denkst ja, die rufen mich nie mehr an. Oder du, wenn hier in Brüssel passiert, dann denke ich, oh, da kriege ich wahrscheinlich ein E-Mail vom Boss am Montag, Jean, wir müssen sprechen. Und kaum passiert das. Also bei mir ist es, je touche du bois, ist es noch nie passiert. Es könnte passieren, aber eigentlich dann, wenn was passiert, ist nur die Kollegen und dem Büro, den Chef, würde dann fragen, ist eigentlich alles okay? Ist zu Hause alles okay? Ist mental alles okay? Brauchst du ein bisschen Ruhe? Und wir haben eine Chance, dass jetzt in 2025, wir können darüber sprechen. 10 oder 5 Jahre passiert, das war nicht so einfach. Weil dieser mentale Aspekt ist noch ein bisschen wie überall, aber noch mehr bei Musiker. Wir sagen immer, alles ist gut. Es geht super, ist prima. Nee, wir haben auch schlechte Zeit. Ja, das ist einfach so. Und deswegen hast du auch den Support nötig von deinen Kollegen. Mhm. Weil wenn du fühlst, wenn ja, ein Note ist nicht so schön rausgekommen und du fühlst, dass den Rest vom Orchester dich unterstützt, ja, dann ist okay. Aber wenn natürlich, wenn das die ganze Woche diese Stelle nie funktioniert, ja, da solltest du doch etwas machen. Es kann passieren, ein Tag oder ein Teil von Probe, danach musstest du doch auch sehen lassen, dass du etwas genommen, um das zu verbessern.
Aber wie gehst du damit um, wenn jetzt in der Probe das erste Mal die Stelle nicht so klappt? Dann, also kenne ich das von mir, gut, ich bin nicht mehr so routiniert wie früher, durch den Schuldienst mache ich das nicht mehr, dann geht aber mein Kopf los. So, ja. Jetzt gibt's ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat Angst, da nochmal drauf zu gehen, dann wird es ja meistens schlimmer. Oder du musst halt Risiko fahren und einfach auch darauf vertrauen, dass man das ja eigentlich kann. Aber das finde ich
ja
immer das Schwierige, dann loszulassen, zu sagen, okay, machen wir jetzt mal.
Ich glaube, und bei allen Musikern ist das natürlich dem Fall, aber ich glaube, bei den Blech und dann sicher bei dem Tuba-Spieler gibt es, finde ich, dass man ganz viel über den Mental vorbereiten kann. Und ich mache mich auch klar für den Fall, dass es nicht funktioniert. Das heißt, ich habe einen Plan A, einen Plan B, Z und A' und es geht weiter, sozusagen, weil du weißt nie, wie es geht. Stell dich vor, deine Freundin und dann die Kleine ist, ihre Tochter ist dann krank, du hast den Abend davor überhaupt nicht geschlafen, du kommst am Probe oder am Konzert und du bist fix und fertig. Publikum weiß das nicht, sollst du auch nicht wissen, du musst spielen. Das ist einfach dann weniger Risiko. Wenn es 2B ist, ja, dann machst du vielleicht das ein bisschen lauter, aber es sollte rausgehen. Wie früher gesagt, den generellen Niveau sollte es dann rauskommen. Und das kommt durch viel Üben, aber auch für mich ist das viel Meditation, Visualisation, viel Bücher über diese Mental Training. Das finde ich ganz wichtig, ja.
Da Kommen wir später nochmal drauf zurück.
Ein Supporter dieser Folge ist Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Buffet Grandpont stellt alle Arten von Blasinstrumenten her, vom Schülerinstrument bis zum Profi-Instrument. Wenn ihr mal wieder auf der Suche nach einem neuen Instrument seid, weil euer Instrument entweder alt ist oder ihr vielleicht einfach mal auch was Neues ausprobieren möchtet, dann lege ich euch wirklich ans Herz, mal bei den verschiedensten Marken von Buffet Grandpont zu stöbern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ich würde gerne noch ein bisschen bei deiner Biografie bleiben. Du bist quasi in der Musikerfamilie groß geworden, vom Euphonium auf Tuba. Wann kam die Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will das studieren? Also klar, Papa Berufsmusiker, dein Bruder ist Berufsmusiker.
Ich muss ehrlich sagen, also mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich, und als er 18 war, ging er dann studieren, und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock, um stundenlang meine Tonleiter zu üben. Mhm. Aber als ich 16 war, ich hatte eigentlich sehr viele Chancen, weil in Musikschule, wo ich war, war meine Lehrerin, die wollte immer weiter studieren. Die hat in Lüttich studiert, in Mons und letztendlich auch in Maastricht studiert. Mhm. Und die hat mir dann auf einmal gesagt, ja, als ich 16 war, komm, wir gehen einmal bei Hans Nickel vorspielen, er macht so ein Meisterkurse und vielleicht hast du Interesse. Das war genial, und habe ich ein Jahr als Jugendklasse oder so in Aachen gemacht, und dann habe ich die Vorbereitungsklasse in Maastricht gemacht. Und dann kam die Frage, als ich 18 war, was würde ich gern machen? Ich habe immer und jetzt auch noch ganz viel Interesse für Mathematik oder Ingenieur. Und Tuba war ja auch ganz schön. So jede Woche, jede zwei Wochen hatte ich da einen Unterricht mit Hans, und das war sehr lehrreich, obwohl ich nicht so viel übe an den Zeit, und das war ein bisschen schade, aber gut. Aber dann habe ich einen Anruf von Hans gekriegt im Juli, vor dass ich begonnen in Maastricht, in Musikhochschule, und da gab es ein Jugendorchester in Bayreuth Classics, und ich glaube, das Bayreuth-Treffen, ich weiß nicht mehr ganz den genauen Namen, aber das gibt noch immer. Und da war zwei Wochen Blechbläsergruppe, also Kammermusik, und zwei Wochen Symphonieorchester mit jungen Musikern zwischen 18 und 30 von überall. Ich war der einzige Tubist. Ich muss doch zusagen, ich habe ganz viel geweint und Stress, und weil ich fühlte mich überhaupt nicht an meinem Platz. Weil, ja, da waren Leute, ich meine, die waren schon Profis oder die waren schon am Probespiel am Machen und am Mucken, und ich könnte noch nicht richtig zwei Tonen spielen. So war dem Gefühl. Ja. Aber dann war es deutlich für mich, ich dachte, okay, los geht's. Ich probiere es mal. Und wenn es nicht klappt, dann bin ich es mindestens probiert. Und ja, dann bin ich begonnen. Und als ich, also Juli 2008 war das, war ich noch nicht ganz seriös an Üben. Und nach diesem ganzen Monat in Bayreuth bin ich dann am September in Maastricht begonnen. Und das war, glaube ich, das war auch verrückt. Da war ich wahrscheinlich 8 bis 10 Stunden pro Tag an Üben. Das war auch nicht gut. Aber ich wollte nur Tuba spielen. Den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und ja, das war nur Tuba.
Wann kam der Switch von, ich übe mal ein bisschen, guck mal, was da so passiert, setz mich in so ein Orchester rein zu, ich übe jetzt 8 Stunden?
Nee, die Idee war eigentlich, also in Bayreuth war ich der einzige Tubist. Und ja, nach 1 Stunde war ich fertig mit Üben. Und die Trompeten, die Hörner, die bleiben üben. Ich dachte, ja, was machen die? Warum? Das war doch okay in Probe. Und ja, die üben dann Flexibilität und dann lange Töne, Technik, Tonleiter. Ich dachte, meine Güte, ja, warum? Ich wusste, dass die Streicher oder wie mein Bruder, die Holzbläser, das auch ganz viel machen. Und natürlich war Jugendorchester, wir haben ganz viel gefeiert. Mein Favoritbier ist noch immer die Maisetzweiß vom Bayreuth und auch die Bananenweiß, das macht noch immer ganz viel Spaß. Da haben wir ganz viel auch gesprochen mit den Streicher, und auf einmal kam ein bisschen das Gefühl, ja, warum könnte eigentlich ein Tuba-Spieler nicht, auch nicht so viel üben? Warum ist es nur für den Klavierspieler? Und nach viel Nachdenken, viel Lesen, viel Hören, dann verstehe ich auch, dass ja, das Niveau von Klavier ist so hoch, weil die letzten 200 oder 300, da waren Klavierspieler, die haben so viel geübt. Und ja, Tuba ist noch ganz, ganz jung Instrument. Und ja, wie du siehst, wenn du siehst jetzt den Niveau vom Tuba-Spielen, wie das sich entwickelt, die letzten, selbst für mich, 5 oder 10 Jahre, das ist ja verrückt. Und ich glaube, das kommt nur von, ja, die Leute üben einfach mehr. That's it. Und besser.
Wer war so dein Tuba-Idol am Anfang?
Als ich 13 oder 14, oh, wahrscheinlich etwas früher, ja, mein Papa war Berufsmusiker, hat natürlich dann immer einige CD gekauft, und aber hat uns nie forciert oder gepusht, um Profi zu werden. Hat auch nicht uns verboten, zu Profi zu werden, aber auch gesagt, ja, es ist nicht einfach. Also pass mal auf, aber wenn du das machst, musst du da auch 100% machen. Und dann hat er ja einige CD, und das war von den norwegischen, wie sagt man das aus? Es kommt auch Norwegen, Øystein Batvik.
Ja, okay.
Da habe ich alle seine CD zugehört, und ja, als ich 16 war, habe ich dann den Hans getroffen, und auf einmal habe ich seine CD gekauft, und das war so ein wow, was ist das? Von woher kommt das? Weil, und jetzt immer noch, wenn ich Hans höre, obwohl er schon in der Rente ist, das ein Jahr oder ja, ist er immer noch so gut an Spielen und ein Tübergott einfach. Das ist ja abnormal. Und das bleibt dann auch die Sache, die mich pusht, um zu studieren, um weiter zu üben.
Wie würdest du deine Studienjahre beschreiben? Gab es Höhen und Tiefen, oder?
Wie gesagt, ich komme ein bisschen von meinem Träumsommer in Bayreuth, komme ich dann zurück in Maastricht. Ich kenne niemand. Ich spreche gut Deutsch, nicht so gut Englisch, überhaupt kein Niederländisch. Da gibt es viele Ausländer, viele Spanier, viele Kolumbien, viele Leute aus Kolumbien und Venezuela in Maastricht. Und das war da ein bisschen für mich schwierig, weil ich kannte niemand. Maastricht war nicht so weit von meiner Heimat. Das heißt, am Wochenende ging ich zurück nach meinen Eltern, und ich war nur für die Woche in Maastricht. Und ich habe mich am Anfang viel allein gefühlt, weil ich hatte, ja, die Leute kannte ich nicht. Und was schön ist in Musik, du lernst dann Leute zu lernen, von überall, aber auch von jedem Alter. Mhm. Wenn du für ein anderes Job studiert, deine beste Freunde sind meistens die, mit wem du studierst. Das heißt, du beginnst im ersten Jahr, das sind die ersten Jahre. Und ja, in Maastricht, wenn ich begonnen war, da war ein oder zwei Euphonium die waren etwas älter, und da gab es einen griechischen Tubist, und er war, ja, hat fast 10 Jahre älter als ich. Und ja, das war's für den Tubern. Gab es ein paar Posaune, ich glaube, 30 Hörner und fast keine Trompete. Ja, dann ist es nur, you follow the flow. Du gehst mit, du feierst, du spielst mit, du spielst im Hornglas mit, und ja, in einem Moment, du fühlst nicht, dass du hast ein Ziel, oder du machst einfach mit und weiter.
Was war für dich musikalisch oder auch spieltechnisch der größte Aha-Moment im Studium?
Obwohl in dem französischen Teil von Belgien nicht so eine Brassband Tradition gibt, habe ich bis meinen 19 S-Tuba gespielt, echt 3+4 S-Tuba, und dann bin ich nach dem F-Tuba gewechselt, und das war so eine Veränderung, aber alles war einfacher. Natürlich gibt es einige Sachen, die waren schwieriger in der Tiefe, aber trotzdem, das Instrument war viel flexibler, die Intonation war besser, technisch war es auch ganz viel einfacher.
Ehrlich?
In dem Zeit ja. Wenn ich das jetzt zurückgucke, ich glaube, es lag auch am Instrument. Die Brassband-Instrumente sind ganz gut für Brassband. Mhm. Man kann einige Sachen machen im Orchester, auch Solist, okay. Aber dieses System von 3+1 ist nicht so interessant, weil die zwei Hände sind beschäftigt. Obwohl, wenn zum Beispiel diesen Frontal Action spielst, ja, du hast einen von den Händen, hast du deine Ventile hier und du kannst noch immer mit dem linke Hand extra Ventile oder deine Kulisse oder
die Züge rausziehen, ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Und das F-Tuba ist etwas kleiner, das damit ja auch in der Höhe und alle diese verrückte Solostück für Tuba sind einfach dann einfacher. Ja, dann war diese Wechselung vom S-Tuba nach F-Tuba war nicht direkt einfach, weil mein Kopf war, also mein interne Solfège war verloren. Ich habe ja Euphonium in Bass gespielt, dann S-Tuba für mehr als fast zehn Jahre und dann plötzlich kam dem F-Tuba. Das war nicht immer einfach, aber dann habe ich noch weiter viel geübt und ich kann mich auf eine Sache erinnern, ist, ich könnte den Pedalton F, also den tiefen C vom F-Tuba, nicht so gut spielen wie mein Lehrer. Aha, dann logisch. Immer noch nicht, aber gut. Den Gefühl hatte ich, wie geht das? Und Hans hatte so ein, ich fand das super, hat mich dann gesagt, Jean, probier mal für eine Woche. Und ich kam im nächsten Unterricht, dann sagt er, ja, geht es? Nee, noch nicht, okay. Wie lange hast du es probiert? Ja, 15 Minuten am Montag, aber das ging nicht. Ja, dann hat er gesagt, okay, mach jetzt 15 Minuten pro Tag. Ja, es ging immer nicht, ja, dann mach etwas mehr. Und auf einmal war es da, aber dann war es auch deutlich, okay, ich kann diesen Höhetöne nicht machen, aber ich habe es eigentlich nur 15 oder 5 Minuten oder einen Tag in der Woche geübt. Ja, natürlich kann das nicht besser gehen. Und von dem Moment ging es los. Und dann war es sehr schwierig, weil ich wollte noch mehr und noch mehr. Ich war platt und ich wollte noch mehr spielen und Sachen lernen. Aber von da war eigentlich geil auch den Gefühl, weil es gibt keine Grenzen mehr. Egal was, ich probiere mal. Let's go.
Weil endlich das Gefühl da ist, okay, wenn ich Arbeit reinstecke, komme ich zu einem Ergebnis.
Es gab immer die Idee, dass, du weißt, du beginnst immer an der Hochschule, da gibt es immer Einzige, die beginnen im ersten Jahr, und dann gehst du, wow, die spielen so geil, die haben den Talent. Und du musst üben. Und vielleicht sind die dann höher am Anfang, aber die üben nicht genug oder nicht konsequent. Und am Ende des Spielens, die Leute, die am besser üben, schaffen es. Und die Leute, die sozusagen ein Talent hatten, nicht immer. Und nach den Jahren, ich glaube, den Talent ist nicht im Spielen, es geht im, wie du das übst. Natürlich, du hast die körperlichen Sachen, aber trotzdem, du kannst fast alles machen mit Üben. Hans hat immer dem Motto gesagt, Üben macht den Meister. Und bis jetzt ist das eigentlich mein Motto. Und eigentlich mit alles. Wenn du laufst, wenn du was kochst, und das geht nicht, das erste Mal ist nicht so geil, aber es ist das erste Mal. Wenn du dieselbe Rezepte 10-mal machst, ist das natürlich viel besser. Hoffe ich. Aber
das ist immer das, was ich meiner Tochter so im Moment auch erkläre, wenn sie nicht gleich was kann. Das funktioniert ganz gut. Wenn ich es in der Schule unseren Blätterklassen versuche zu erklären, komme ich nicht immer so weit. Die geben relativ schnell mittlerweile auf. Wenn was nicht geht, ja, ich kann das nicht. Und ich finde das so schade. Ich komme dann immer mit dem Beispiel mit dem Laufen lernen. Wenn man als kleines Kind aufhören würde, laufen zu lernen, wird heute kein Mensch mehr, könnte keiner laufen, weil die sind ja alle hingefallen.
Ja, ich mit der Laufen, es geht gut. Die Tochter von meiner Freundin ist jetzt 7 und ja, die ist natürlich dann am Lernen zu zählen und zu lesen. Wenn sie schwierige Sachen hat zu lesen, sage ich immer, ja, aber guck mal, den Weg, das du hast schon gemacht, für ein Jahr könntest du, oder 2 Jahre könntest du noch die Letter nicht. Und jetzt, das fühlt sich wie so einfach. Und eigentlich, das ist genau dasselbe mit das Üben. Und wenn man dann als Erwachsene zum Beispiel eine neue Technik, also moderne Technik machen wollte, man glaubt, dass es direkt gehen muss. Nach dem ersten Tag oder der ersten Woche. Weil wenn du nachdenkst, das Lesen hat fast für alle 2-3 Jahre genommen, bis es geht, noch nicht perfekt, bis es geht und trotzdem hast du Schwierigkeit. Und wir glauben, dass nach einer Woche es sollte in Ordnung sein. Ja, no way.
Woher glaubst du, kommt das? Also ich erwische mich natürlich manchmal auch noch selbst, auch bei anderen Dingen. Aber ich habe so das Gefühl, bei Amateurmusikern oft, aber auch in der Schule generell bei Schülern, dass dieses, wir müssen da Arbeit reinstecken, kontinuierlich und auch uns mal Zeit geben, ist ja nicht nur so, dass da auch was rauskommt. Wir wollen immer sofort alles haben.
Wie alle, wir sind jetzt, we have a drug, das Internet, Smartphone, ja. Social Media und alles kommt direkt. Ich meine, wir sind jetzt in diesem Weihnachtensgefühl. 10 Jahre her, wenn du die Geschenke kaufen sollte oder wollte, ja, da gingst du im Stadt, im Geschäft. Jetzt ist das im Bus oder abends im Bett, bist du alles am Bestellen und hast du das den Tag danach. Und wir sind daran gewöhnt. Du gehst in die Pharmazie, in die Apotheke und sagst, ey, ich hätte das nötig. Am Nachmittag ist es schon da. Früher war das nicht so. Und das klingt jetzt so sehr alt, aber letztendlich ist das so. Alles geht schneller. Und zum Beispiel, ich fühle das auch mit den Mucken. Früher war das noch nicht E-Mail, das war ein Telefonanruf und manchmal auch noch am festen Telefon, weil da gab es noch nicht, und da gab es noch die Zeit, dass du hattest, um zu antworten. Wenn ich jetzt nicht eine E-Mail antworte am Tag und am Tag danach, meistens haben sie schon jemand anders. Und das ist für Erwachsene fast möglich, um zu verstehen. Für die Jugendlichen, die wollen alles jetzt. Ich verstehe das nicht.
Dann sind wir aber selber schuld, weil wir dann den Kindern das ja beibringen müssen.
Ja, und das ist dann die Sache auch mit die... Noch ein Beispiel. Wenn ein Film am Kino kam, die Chance war, du gehst im Kino. Wenn das nicht mehr im Kino war, musstest du warten, dass... Also noch nicht den DVD, diesen Kassette rauskommt.
Ja, das hat ja mindestens gedauert. Mindestens ein Jahr.
Oder du musstest warten, bis es kommt auf Fernsehen. Und das war noch länger.
Noch länger, ja.
Und jetzt kannst du es eigentlich auch ganz legal im Netflix oder HBO direkt haben. Und das ist ja auch ein Problem. Weil
das stimmt, ja.
Das Warten, das auch das Langweilen, das Hoffen, bis was kommt, wir haben das nicht mehr, weil es ist direkt da. Und ja, ich habe 7 oder 8 Jahre in meiner ehemaligen Musikschule an andere jugendliche Tuba oder Euphonium gelehrt. Und seit 2012 bin ich auch in einer Musikhochschule in Namur beschäftigt als Tuba-Lehrer und eigentlich auch in Löwen, also in die beiden Teile von Berlin, flämisch und französische Teile. Und ich sehe das mit dem Unterschied. 10 Jahre her waren die Jugendlichen ein bisschen mehr ruhig. Jetzt, sie müssen alles haben. Wollen ein neues Stück spielen? Wir müssen das bestellen. Wir hatten nicht 10 Aufnahmen auf YouTube und Spotify. Wir müssen das erst bestellen und dann hoffen, dass wir den Pianist einen Termin haben und dann mitspielen, um zu wissen, wie das klingt. Jetzt ist es in der Minute, hast es schon.
Ich muss euch von etwas erzählen, das wirklich einzigartig ist. Das Brass Boat. Eine Idee von Kapitän Thomas Gansch höchstpersönlich. Der wollte mit Blasmusikbegeisterten gemeinsam auf Reisen gehen und MS6 Travel and Music, ein Spezialist für hochwertige Musikreisen mit über 30 Jahren Erfahrung, hat das möglich gemacht. 2025 ging es los und das Feedback war überwältigend. Jetzt kommt die Neuauflage 2026 und wir starten in Südfrankreich und fahren bis Lyon. Was euch erwartet? Konzerte und Begegnungen mit Nozzelbras, Gansch Paul, Schlagertherapie und viel mehr. Außerdem Workshops mit Albert Wieder, Roman Rindberger, Thomas Gansch, Leonard Paul, Josef Menzel, also echte Größen der Szene. Neu dabei sind die Open Brass Nights für spontane Auftritte und die Party Nights mit DJ Gansch und MC Paul. Und das Beste, all-inklusiv, Konzerte, Workshops, Verpflegung und auf Wunsch sogar Getränke. Wer jetzt bucht, sichert sich den Frühbucherbonus, ein Getränkepaket im Wert von 349 €. Beeilt euch, es sind nur noch wenige Kabinen frei. Alle Infos findet ihr unter brassboat.com und die Social Media Links findet ihr alle in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Aber hast du dann das Gefühl, dass sich Jugendliche dann auch mehr mit Musik auseinandersetzen, weil ja die Möglichkeiten da sind, einfach sich schon nach einer Minute hast du ja 100 Versionen griffbereit.
Es ist nicht eigentlich nur negativ. Es ist eigentlich auch ganz viel positiv. Wenn ich das vergleiche, als ich klein war, ich hatte die Chance, mein Vater war Berufsmusiker, ich war in einem Beruf, einer Musikfamilie. Deswegen hatte ich direkt, könnte ich Blechbläserensemble hören oder Tuba-CD hören eigentlich. Obwohl ich vor meinen 18 hatte ich war beim einige Symphonieorchesterkonzerte, aber ich kann mich kaum erinnern an etwas, das mir für Symphonieorchester schön war. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Jetzt kann ich schon, wenn ein Jugendlich mit 10 beginnt, Tuba, ich kann ihm schon direkt verschiedene Genres geben mit Tuba. Mhm. Ist das Salsa, ist das Jazz, ist das Modern, ist das Klassik, ist das Romantik? Das ist eigentlich geil. Weil die können auch direkt ein Klangbild haben und sagen, okay, das finde ich gern. Oder das wie mit dem Wein, das finde ich nicht gerne und weiter so. Das eigentlich ist super. Da kannst du viel lernen und dann du gewinnst Zeit damit.
Aber wird es wirklich gemacht, weil ich mir manchmal denke, okay, dadurch, dass es so viel ist, dass dir bereit steht, ist man auch ein bisschen erschlagen von, was soll ich überhaupt anhören?
Ja, darum sind wir da, die Lehrer. Und darum müssen wir dann, oder sollten wir probieren, weil die Sachen müssen auch immer die Studenten machen. Ne? Aber du könntest ja immer was schicken. An meinen Studenten in Namur schicke ich normalerweise einmal pro Monat oder so eine Liste mit verschiedenen Stücken von verschiedenen Genres. Aber das heißt nicht nur klassische Symphonieorchester, weil Tuba ist nicht nur im Orchester. Es gibt im Oper, es gibt in Quintett, Blechbläserensemble, Brassband, Fanfare, Harmonieorchester, Jazz, Salsa, egal. Und ich schicke das, aber auch Stücke ohne Tuba. Mhm. Streichquartett, Piano, Sang, egal was, mit Musik. Das, die können so viel verschiedene Genres, verschiedene Klang, verschiedene Ideen zuhören. Und da benutze ich dann danach in meinem Unterricht. Weil wenn jemand ohne Richtung spielt, dann nehme ich immer ein Stück von einem Geiger, der bekannt ist und dann vielleicht nicht so seriös, aber dann sage ich, okay, da ist die Partitur, was macht er? Ist das ein Fehler oder nicht? Bewegt er, spielt er rhythmisch oder nicht? Was passiert? Und für den Studenten meistens ist es so von, oh, wow, es gibt nicht nur die Noten, aber es gibt auch Musik. Und sicher bei Blech und bei Holzbläser, wir sind nicht so gepusht und geprägt von diesen wichtigen Sachen von Musik machen wie die Streicher oder die Klavier. Wenn ich das sehe mit die Kleinen von meiner Freundin, direkt, es geht nicht nur über, du spielst die richtigen Töne, es gibt immer, ja, aber die Farbe ist noch nicht gut, die Intonation ist nicht, aber da musst du abphrasieren, hier sind wir im 4-4, ersten Schlag, dritten Schlag, ein bisschen stärker und so. Und ich habe den Gefühl, dass beim Blechbläser, Holzbläser das nicht so oft direkt macht.
Warum? Also warum machen wir das nicht? Also ich gebe dir recht, aber warum?
Ich glaube, es kommt ein bisschen von die Sache von, es ist schon genug. Mhm. Weil den höchsten Niveau, und es gibt nicht so viel Hochniveau bei uns und also nicht so viel Spiel. Hochniveau gibt's, aber wenn du guckst, wie viel Solo-Geige gibst im Welt, ist ja unglaublich. Solo-Tubisten, die nur Solo spielen, gibt es, ich glaube, 4, 5 und noch, weißt du? Und ich glaube, deswegen, wir sind zu schnell zufrieden. Und ich habe es manchmal geschafft, manchmal nicht, mit Jugendlichen gemacht und ja, okay, es war rhythmisch nicht perfekt, es war Intonation oder technisch nicht perfekt, aber ich war schon Musik anmachen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn du diese Blasorchesterverein, diese Harmonie, Fanfare, Brassband zuhört und wenn es gibt Musik, mir ist eigentlich egal, wenn es nicht 100% zusammen ist oder Intonation geht. Es geht unbedingt um den Gefühl, wir machen was zusammen gut und das ist perfekt und das macht Spaß und das bringt Joy und that's it. Das ist eigentlich, vielleicht sollten unsere russische und amerikanische Leute viel mehr Musik zusammen machen. Das könnte helfen, vielleicht.
Okay, jetzt wird's politisch. aber du hast schon recht. Es gibt, weil du das sagst, ich habe mir das schon mal gedacht, also noch bevor der ganze Krieg ausgebrochen ist. Es gab 2010, 11, 12, gab das mal so ein paar Aktionen von der Telekom. Witzigerweise. Ich weiß nicht, ob du die Videos kennst. Und es gab eine Aktion in London am Trafalgar Square. Mhm. Die haben eine ganz große Leinwand aufgebaut, haben das Ding abgesperrt. Alle, die da waren, haben Karaoke gesungen. Manchen haben sie ein Mikro in die Hand gedrückt und dann haben sie zusammen Hey Jude gesungen. Gibt es noch als YouTube-Video. Und da stehen einfach Menschen zusammen, die niemals in ihrem Leben miteinander gesprochen hätten.
Ja, und trotzdem funktioniert.
Und es funktioniert und die haben Spaß und du merkst, da ist keine Sekunde von, wer bist du? Du gehörst hier nicht hin. Was machst du so?
Eine Gruppe.
Genau. Und damals habe ich mir schon gedacht, eigentlich brauchst du was öfters, weil da ist einfach mal für 5 Minuten die Welt stehen geblieben.
Weißt du, wenn ich sehe am Orchester, wir sind, sag mal, ein Orchester ist 100 Musiker, also Musiker und Staff und Dirigent und die in der Administration arbeiten. Das sind ungefähr 100 Menschen. Da hast du schon eine kleine Zivilisation. Du hast Leute von alle Alter. Manche, die krank, immer krank sind, manche, die nie krank sind, die haben Alkoholproblem, manche nicht, Mentalproblem, manche nicht und manche, die sind Rassist, manche, die nicht sind und trotzdem müssen wir was zusammen machen. Und wenn im Konzert, nach dem Konzert, jemand vom Publikum kommt und sagt, ja, dieses Moment, das war, ich kann das nicht beschreiben, das war so schön, ja, dann ist mein Tag, das haben wir es geschafft. Die Leute haben wahrscheinlich einen schlechten Tag gehabt in Arbeit und die kommen im Konzert und die vergessen das. Und für die paar Takten oder die paar Minuten ist es still und alles ist Frieden und es ist, und das ist doch eigentlich genial. Und es ist schade, dass sie da nicht an alle Leuten die Möglichkeit geben. Nicht nur Klassik, aber wie viele Leute denken immer, oh, es ist teuer, um nach dem Konzert zu gehen. Ja, wenn du in diesen an einen Fußball oder Basket oder egal was, das kostet auch noch viel mehr. Aber für Musik sollte das gratis sein, ja. Schade.
Ja. Hast du dir eigentlich irgendwann auch überlegt, ob ein Berufsblasorchester für dich in Frage käme?
Ja, weil, wie du weißt, es gibt nur ein, also manchmal, aber in Belgien, in dem Symphonieorchester gibt es nur ein Tuba-Fest pro Orchester. Und wir haben 7, das heißt, dass in Belgien, wenn die Probespiele nicht am richtigen Zeit kommen in deine Karriere, ja, dann musst du im Ausland oder irgendwas anders machen. Mhm. Weil wenn das dein Traum ist, dann ist es Pech. Ja. In Belgien haben wir 3 Blasorchester Profi, die sind vom Armee. Mhm. Die Navy ist mehr ein Jazzband, die Luftwaffe ist ein etwas kleineres Blasorchester und dann die Legide, das ist ein sehr großes Harmonieorchester und als ich 21, 22 war, da gab es Probespiel am Armee. Ich habe dafür mitgespielt als Zivil, aber da gab es bei mir den Problem, nicht, dass ich wollte nicht im Blasorchester spielen, überhaupt nicht, weil da gibt es viel mehr zu spielen. Nur ich sah 2 Probleme. Ein, ich musste ab und zu spazieren und spielen. Wenn du 20 ist es vielleicht okay, 50 ist es was schwierig, wenn es schneit oder eiskalt ist, musste Maul halten und spielen. Und auch dem Problem, dass ich musste dann 12 Wochen Dienst machen mit Leuten, die wollen Militär werden. Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, nicht mit dem Autorität, aber mit dem Militär. Was kann eigentlich Belgien machen zurzeit in diesen? Und das stört mich eigentlich, weil da gibt es, wie viel Geld geht da, wie viel, und das, nein, das, ich musste dann lernen schießen, no way, nein.
Okay, Nee, verstehe ich. Es ist eine konsequente Haltung. Wobei natürlich, ja, also rein musikalisch, ich habe die Getzen tatsächlich vor 6 Jahren mal gehört, war sehr beeindruckt, muss man schon dazu sagen.
Und das Niveau ist natürlich sehr hoch und ich spiele lieber im Symphonieorchester, selbst wenn ich nur 1 oder 2 Noten habe. Aber es ist nicht, dass die Blasorchester schlecht sind oder pejorativ, die Blasorchester, überhaupt nicht. Weil die machen müssen, kann ich nicht immer machen.
Du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, dass es, dass du viel übst, dass es mit Üben vorwärts geht, dass Üben wichtig ist, aber man muss ja auch klug üben. Das hast du auch schon gesagt. Wie hat sich dein Üben vom Studium zu jetzt verändert? Was ist klug üben?
Früher war ich dann, wie gesagt, manchmal 8, 9 bis 10 Stunden üben, aber ich hatte kein Ziel. Mhm. Ich musste üben. Mhm. Und jetzt ist ein bisschen mehr die Idee, okay, was muss ich in den nächsten Wochen spielen? Zum Beispiel, okay, am Mittwoch haben wir noch ein Konzert mit dem Rasband. Da muss ich natürlich ein bisschen fit sein auf den S-Tuba. Nächste Woche habe ich ein Mucken mit dem Nationalorchester, wir spielen etwas für die Jugendlichen und ich spiele ein Stück im Solist, da im Beaux-Arts, in den ganz großen Saal. Da muss ich schon fit sein. Aber die 2 Wochen danach, wir haben im Orchester nichts und dann am 5. oder 6. Januar beginnen wir die Probe für die Neujahr-Konzert. Und da habe ich von die 20 Wälze, dass wir spielen, habe ich vielleicht 3 oder 4. Ja, ich muss nicht so fit sein. Mhm. Das heißt, dass ich weiß, was kommt in den nächsten Wochen. Ich weiß, wie ich üben muss. Mhm. Muss ich dann dieses Jahr am 25. Dezember Tuba üben? Wahrscheinlich nicht. Wenn dann jemand anruft und sagt, ey, könntest du in 1 Stunde oder morgen kommen. Wenn du ja sagst, dann hast du den Risiko, dass was passiert. Ich habe jetzt die Chance, um eine feste Stelle zu haben und dann kann ich endlich auch ab und zu sagen, jetzt mache ich auch ein bisschen frei und ein bisschen ruhig.
Kannst du das gut? Also kannst du gut dein Instrument weglegen?
Überhaupt nicht. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Weil ja, Tuba ist für mich manchmal auch eine Exit. Wenn es nicht gut geht, ich packe den Tuba für ein paar Stunden und dann geht es nicht immer besser nachher, aber zumindest habe ich Spaß gehabt für ein paar Stunden. Ja, diese ganze lange Töne und Übungen, das ist bei mir auch manchmal ein bisschen eine Meditation. Mhm. Und die letzten Monate waren sehr heavy für mich, sowohl als beruflich als persönlich. Und ich bin froh, dass wir jetzt ein bisschen ruhig haben im Orchester, weil sonst hätte ich ein bisschen Angst, dass ich würde, ja, nicht Burnout, aber vielleicht ganz krank würde oder so, weil ich fühle, dass ich bin müde. Okay. Und ich muss, wie alle, ich muss jetzt ein bisschen mein Energielevel wieder hochahmen und ja, voilà, ich habe nicht echt die letzten Monate das gemacht und das könnte ein Problem sein.
Also ich weiß ja, dass du dich vorbereitet hattest auf ein Probespiel. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
So, ich habe nicht mehr gezählt, aber ich glaube, das war fast mein 40.
Ja.
Probespiel. Wenn du mitmachst, hast du immer den Traum oder die Idee, oh, vielleicht schaffe ich das. Mhm. Dieses Mal war nicht der Fall. An dem Tag ist es nicht immer einfach, danach auch nicht, aber so ist das. Du weißt die Regeln davor. Wenn du ein Probespiel machst, normalerweise gewinnt nur ein und manchmal auch gar keine. Und du hast dich dann die letzten Monate darüber vorbereitet und ja, die kürzeste Weg würdest du sagen, oh, es hat nicht geklappt, fertig. Katastrophe. Aber dieses Mal habe ich, das Vorbereiten ist anstrengend und sich in einem Probespiel manchmal spielst du, ich glaube, ich habe jetzt in Köln 4, noch nicht 5 Minuten gespielt. Mhm. Und du kannst dich vorstellen, dass du das für Monate vorbereitest und es nicht schaffst oder nicht mehr spielen kann, ist nicht so einfach.
Das ist ja so ein bisschen wie für Olympia trainieren und 2-mal Fehlstart raus und das war's. Irgendwie.
Ja, genau. Aber ich habe jetzt auch wie immer probiert, diese Mentalidee zu verbessern, habe ich ganz viele Bücher gelesen und in einem dieser Bücher war aber ganz gut gesagt, dass ein Probespiel vorbereiten ist eigentlich wie ein Triathlon. Mhm. Die Triathleten machen immer den Fehler, dass die das Schwimmen nie üben. Mhm. die machen Laufen, die machen Radfahren, aber Schwimmen, boah. Und an dem Tag, das Schwimmen macht alles zurück. Und bei uns, das Laufen würde das Üben sein. Das Radfahren können wir sagen, das ist da Meditation oder der Mentalaspekt. Ja. Und das Schwimmen ist das Vorspielen. Und ich habe das dann ganz gut und ganz viel mit, ja, es kommt von einem Buch von einer amerikanischen Flötist, Sharon Sparrow, 6 Weeks to the Final. Man könnte sagen, ja, du hast es gefolgt und es hat es nicht geschafft. Aber eigentlich doch, weil die Sache ist, jetzt habe ich mir viel mehr konzentriert über diesen Wellbeing während dem Prozess. Mhm. Und dass dem Prozess war mir viel wichtiger als dem Endziel. Mhm. Natürlich, ich habe eine Stelle. Das heißt, wenn die Probespiel schief geht, ich habe noch einen Job.
Ja.
Weißt du? Aber dann war die letzten Monate ganz viel locker und auch ganz viel interessanter. Und wenn du dann dich gut fühlst, mental geht das besser. Du bist sozusagen happy, fröhlich. Und natürlich, wenn du spielst, geht das auch besser. Mhm. Und ich könnte nicht sagen, dass ich hatte mir jetzt besser als im letzten Probespiel vorbereitet, aber ich habe noch immer den Eindruck, dass ich habe so viel gelernt. Über mich selbst, über Tuba-Spielen auch. Aber das war so interessant und ja, das kann ich für alles benutzen. Muss ich irgendwas vorstellen. Den Mentalaspekt habe ich jetzt ein bisschen mehr Idee, wie ich das üben könnte. Habe ich einen Student, der hat Stressprobleme. Ja, wir können darüber sprechen und ich kann ihm ein paar Bücher geben, aber auch mit ihm das arbeiten und das zu verbessern und ist das Kollegen und egal. Und ja, ich finde das so interessant. Und wir haben früher gesagt, ja, manchmal bist du, als du bist, sitzen 20 Minuten, nicht spielen und dann, bumm, musst es kommen. Stelle ich vor, in den 20 Minuten erst Trompete, Pauke oder erste Geige spielt ein sehr schlechtes Solo. Natürlich hast du auch den Stress, aber du solltest doch spielen. Mhm. Diesen Probespiel, diesen Mentalaspekt, diesen Üben haben mich jetzt auch verbessert als Musiker, als Orchestermusiker, ist es auch im Brassband, okay, den Druck ein bisschen tiefer und wie geht man um? Okay. Es wird okay, du hast dafür geübt, du bist klar, es wird okay sein. Und jetzt ist so ein bisschen mehr, weil ja, okay, Stress habe ich noch immer. Aber früher hatte ich das Zittern so oder Dry Mouth und vielleicht kommt das auch zurück. Mhm. Seit Jahren habe ich das fast nie mehr.
Mhm. Aber du hast gerade gesagt, du hast dich besser kennengelernt. Was war so eine Erkenntnis?
Akzeptieren, dass du kannst Sachen schon gut spielen.
Aber das sagt sich ja so leicht.
Nee, eigentlich nicht, weil wenn ich das sage, denke ich, was für eine prätentiös. Die Sache ist, ich habe noch immer diesen Imposteur-Syndrom.
Mhm. Hochstapler-Syndrom.
Genau, oder das, nein, ich muss, wenn ich das nicht gut spiele, boah, was denken die alle und...
Darf ich was sagen? Das Witzige ist, ich habe ja jetzt 200 Folgen, glaube ich, gemacht für diesen Podcast. Und den Satz habe ich schon öfters gehört. Aber welche Instrumentengruppe ist es am meisten? Gefühlt würde ich jetzt behaupten, ich müsste es nochmal zählen, aber gefühlt.
Bei dem Blech, doch?
Ja, vor allen Dingen von den Tuben.
Die Sache ist, es gibt nicht viel Tuben. Zum Beispiel hier im Orchester, ich bin alleine. Das heißt, ich habe fast nie einen Kollegen, worüber ich kann sprechen. Mhm. Wenn ein Zweiter gibt, ja, wenn mein Lehrer war da, war das natürlich super, weil ich könnte ihm alles fragen und so. Aber wenn das ein Kollegen ist, ja, es ist mehr ein Freund, ist nicht mehr, wann, ja, wie, was denkst du, was ich könnte verbessern oder so, das geht nicht. Oder du hast Angst, um was zu sagen, ah, das geht nicht, dem Solo war nicht gut. Die sagen alle, ah, super, und das zieht. Die anderen Kollegen hier aber, das ist auch nicht unhöflich, aber die haben überhaupt keine Idee, wie Tuba funktioniert. Selbst die Posaunen, die haben ungefähr, die spielen kein Tuba. Das heißt, wenn was schief geht, sie hören nur ein Kicks oder eine Note, die nicht rauskommt. Aber die haben überhaupt keine Idee, was passiert ist. Und da denkst du immer, fuck, vielleicht haben die haben mir ausgesucht von den 40 oder 50 Tubisten hier im Pro-Spiel, vielleicht haben die nicht den Guten genommen. Und dann? Und was passiert?
Aber wie stellst du die Stimme aus?
Mir ist jetzt immer mehr und mehr ist die Sache, ich muss mein Bestes machen. Mhm. Egal wo, egal mit wem, egal in welchem Zustand. Es muss immer mein Bestes sein. Mhm. Natürlich habe ich einige Wochen, wo ich mich vielleicht nicht so fit bin oder so, aber trotzdem ist die Idee von los geht's, alles geben und sich im Konzert. Wenn was schief geht, okay, dann machst du es besser nächstes Mal. Wenn es immer schief geht, dann, aber zurzeit, wie gesagt, ist es nie passiert. Aber ich kann nicht sagen, zum Beispiel das erste Mal, ich habe Bidlo auf Tuba gespielt, weißt du, diesen von Bidlo, eine Ausstellung, normalerweise ist es auf Euphonium. Boah, ich fand es interessant, auf dem F-Tuba zu machen. Das erste Mal war eine Katastrophe. Ganz Orchester war es viel zu schnell, zu laut, zu hoch. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist es fertig. Ich habe fast nie die Melodie, ich habe fast nie ein wichtiges Solo. Und wenn ich das habe, das geht nicht. Ich war es, da war ich kaputt. Und dann hat der Chef gesagt, okay, wir machen noch einmal, aber können Sie bitte den Tubisten zuhören? Und sie haben alles gemacht. Und da war eigentlich, ging es fehlerlos. Da war super. Und da habe ich gedacht, ja, was ist jetzt passiert? Was habe ich anders gemacht? Und da habe ich am Bassbauer nichts gefragt und die haben gesagt, ja, du hast eigentlich nichts gemacht. Den Rest hat besser gespielt. Schluss. Ab da war auch, ja, wenn du ein Rezital machst, du bist alleine. Aber im Orchester, du bist eine Gruppe. Mhm. Und wenn du akzeptiert, in Gruppe zu spielen, ist es auch, du kriegst den Stütze vom Orchester. Ab und zu habe ich ein Solo, meistens mache ich den Stütze. Aber letztendlich ist es auch okay. Mhm. Im Publikum, ich meine, ich glaube nicht, dass wir im Publikum 100% die Leute haben das vielleicht nicht gehört. Sie haben die Partitur nicht und die haben das selbst nicht, überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Da geht es nur über dem Gefühl. Natürlich Kritiker oder Kollegen oder andere Musiker hören das wohl, aber wir wissen auch, dass es nicht immer einfache Sachen sind. Wenn du hörst Berlin, der Berliner oder Oslo oder Amsterdam, ja, die Konzerte sind ja auch nicht immer perfekt, sind fast perfekt, aber trotzdem. Und das hat mich jetzt ein bisschen mehr auch beruhigt in der Idee, wann, okay, nicht wann, oh, gibt es einen Fehler, tant pis, nein, nein, es gibt einen Fehler, schade, aber ich mache es besser nächstes Mal und immer besser.
Ist das dann auch, kommt da jetzt mit den Jahren die Sicherheit, okay, mir passiert auch nichts?
Nein, das nicht. Weil ich habe Angst, diesen Gefühl zu haben. Okay. Weil wenn das passiert, das heißt, ist mich eigentlich egal. Und ich denke, da, leider ist es wie in alle Orchester. Es gibt einige Kollegen, die dachten, die können mich doch nicht mehr rausschmeißen. Ich war 20 Jahre im Dienst. Egal, ich spiele nicht. Oder nicht so laut. Oder ja, das finde ich schade. Wenn das mich passiert, ich habe es da auch an meinen Familie, Freunde, Kollegen gesagt, ja, dann sagen sie mir, dass ich so bin geworden, dann mache ich was anderes.
Okay.
Weil ich glaube, da gibt es so viele Tubisten, die wollen einen Platz haben im Orchester. Und ich würde da kommen und nicht meinen Job machen. Nein, das kann ich nicht. Nein, not acceptable.
Welche Rolle spielt, also jetzt bleiben wir nochmal ganz kurz beim Probespiel, wenn du dich vorbereitest, dieses mentale Üben, was machst du da? Sitzt du da, stellst du dir die Sache vor?
Die Sache ist, ein Konzert zu spielen, ist eine andere Welt, als ein Probespiel. Mhm. Das heutige System vom Probespiel ist immer noch dem Besten von dem Schlechten. Manier,
ja.
Jemanden immer noch Gäste zu haben. Tuba spielt fast nie alleine und ein Probespiel musst du alleine Stelle spielen. Das hat eigentlich keinen Sinn.
Ja.
Wenn du den Valkyrisch allein spielst, im Orchester, ja, du spielst mit so vielen anderen Musikern und du kannst natürlich anders atmen. Du hast den Kontrabässe mit, den Kontrabassbosan, Bassbosan und da musst du allein spielen. Und da kommt ein Geiger sagen, ja, dein Vierteltakt war vielleicht, oder diese Note war zu kurz. Dann für mich die Vorbereitung ist, erst das Spielen, nichts kann aleatoire sein. Also du musst noch Musik machen, aber alles muss, ja, du musst nicht ein Robot sein, aber du musst kein Argument geben an jemand, der könnte sagen, das ist nicht gut. Ich habe den Akzent nicht gehört. Ich habe diesen Bogen nicht gehört. Ich habe den Crescendo nicht gehört. Das heißt, alles tausendmal oder ja, hunderttausendmal viel präziser, als es ist im Orchester gespielt ist. Weil da musst du eigentlich dem Chef folgen und dem Orchester folgen. Mhm. Und nach den Jahren, es geht nicht nur um das Spielen und das Fühlen, aber eigentlich geht es hier. Was hast du hier? Und bei mir war ganz viel diese Visualisation. Und bis jetzt, das ist die Sache, dass ich, ja, als ich bin begonnen, das war, ich hatte dann darüber noch nie gehört. Und erst nach meinen Studien habe ich dann das ein bisschen links und rechts gesehen, verschiedene Podcasts oder ein Interview gefunden und auf einmal dachte ich, okay, ich probiere das mal. Und das ist eigentlich ein Magic Trick.
Also du setzt dich quasi hin und visualisierst die Situation und dich, wie du spielst.
Wenn du die Chance hast, die Saal zu kennen, also nehme ich zum Beispiel für Köln, ich habe da öfter gespielt, mit meinem Orchester, aber auch mit dem Orchester da. Ich wusste, wie die kleine Logen aussehen. Ich weiß, wie das klingt, wenn ich spaziere. Ich weiß, wie viel Treppe oder ungefähr ich muss nehmen bis auf die Bühne. Ich weiß, wie das klingt, dem Gefühl. Und dann habe ich das echt, also die Augen zu, manchmal mit Instrument im Hand und manchmal auch nicht. Mhm. Aber es ist auch, wenn, okay, jetzt weitergehen, ich gehe unten, Bonjour oder guten Tag und wund spielen. Und am Anfang fühle ich das ganz speziell. Du denkst eigentlich nur über die Musik und mit das Üben, um das zu machen, kannst du fast dem Gefühl haben, dass du spielst. Mhm. Und dann denkst du auch an den Klang und dann, dass du produziert in die Saal, den Zusammenspiel mit dem Klavier. Ich habe ja auch immer nachgedacht, dass nach ich gespielt habe, egal was passiert ist, dem Jury, ja, da sind ja, und sicher in Köln, da sind ja sehr nette Leute, die sind immer sehr sympathisch und die waren dann am Lachen, weißt du? Und das sind kleine Details, aber das heißt, okay, gut gemacht und los. Und nach der Zeit hast du dann auch, da gibt es keinen Zufall, aber du bist eigentlich vorbereitet in alles. Das heißt, du kommst, und bei mir war so der Fall, da gab es ein Elektrizitätsproblem und da war nicht so viel Licht und ich musste warten und so, okay. Aber letztendlich, das war für mich so von, ah ja, da passiert was. Aber das Vorbereiten von Spielen, und ich hatte das so oft gemacht, ist okay.
Ich habe das tatsächlich für meine zweite Aufnahmeprüfung so gemacht. Mhm. Also ich hab beim ersten Mal gespielt und kannte bis dahin Nervosität nicht. Und am ersten Probespiel, also Aufnahmeprüfung, vierter Ton weg und dann ging's los. Dann konntest du alles vergessen. Irgendwie. Genau. Da war noch ein Saal, das war super heiß. Also irgendwie kam alles zusammen. Und komischerweise, und ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, aber ich bin sehr, sehr, sehr froh drüber, war mir relativ schnell klar, okay, es hat nicht nur was mit, ich muss mehr üben zu tun, sondern ich muss den Kopf irgendwie in den Griff kriegen. Und ich habe auch ein Buch in die Hand gekriegt und da habe ich dann auch, ich glaube, ein halbes Jahr vorher habe ich mich jeden Tag hingesetzt und mir das vorgestellt. Und dann kam natürlich dummerweise, ich habe die Geschichte auch schon ein, zwei Mal erzählt, dazu, dass meine Mutter 5-6 Tage vorher gestorben ist.
Tut mir leid.
Aber ich habe so gut gespielt, weil ich einfach vorbereitet war. Und ich glaube, im Nachhinein, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte mich das mit meiner Mutter völlig rausgeschmissen. Aber dadurch, dass ich halt ein halbes Jahr lang vorher jeden Abend auch nochmal durchgegangen bin, mir das vorgestellt habe, war ich einfach programmiert drauf, das zu tun.
Du hast früher gefragt, was habe ich rausgenommen von meiner Vorbereitung?
Ja.
Also natürlich spielen und so, aber auch diesen Inner Talk und selbst gucken, was passiert. Ich fühle, du hast das wahrscheinlich ein bisschen gesehen, ich habe ganz viel Energie und es ist nicht immer einfach für mich, um ruhig zu sprechen, um die Leute ihren Satzen weitergehen und warten, dass der andere fertig ist. Und jetzt habe ich gelernt auch, oh, das passiert was, ich sollte mich, weil meine Gefühle sind jetzt am Fahren und das ist nicht okay. Egal, ob es sehr positiv oder sehr negativ ist, aber komm, da sind Gefühle. Und ja, es gibt verschiedene Apps natürlich, aber das hilft mir ganz viel. Mhm. Und jetzt ist, wenn ich fühle, wow, das passiert was, okay, ich nehme 5 Minuten. Es ist nicht immer mit dem App, aber manchmal gibt es auch in 30 Sekunden und manchmal mache ich das im Orchester.
Gut, du hast die Zeit dafür.
aber ich meine, ich habe manchmal 10 Takte zu zählen und ich fühle, ich muss noch kochen für heute Abend. Ich habe, der Supermarkt ist zu, aber ich sehe, dass es regnet. Ich habe keine Regenschirm. Und dann ich, okay, jetzt ruhig. Meditation zentriert, okay, du findest eine Lösung. Und ist jetzt ein bisschen mehr die Idee von, egal was passiert, du kannst das negativ sehen oder positiv oder kannst du auch sehen, wie das ist. Und bei mir ist es ein bisschen mehr so, also ist es ein halbes Glas Wasser, leer oder voll, oder ist es nur Wasser im Glas? Und viele Sachen, die passieren im Privatleben, professionelles Leben ist ja auch mehr, jetzt bei mir ist ja, kann ich das ändern? Kann ich das selbst ändern? Mhm. Habe ich das gemacht? Aber es ist doch passiert. Okay, dann ist es Wasser im Glas. Was machst du jetzt? Was ist eine Lösung oder wie gehst du weiter? Weil sonst bist du immer noch, ja, hätte ich das gemacht oder muss ich das? Und wenn das passiert nächstes Mal, okay. Aber letztendlich ist, du hast nicht alles in Hand. Schlechte Dirigent, schlechten Solist, manchmal sind die Aushilfe nicht gut, ja, und dann, ja, okay, es ist jetzt vorbei. Habe ich zum Beispiel in Köln im Probespiel fautlos oder souverän gespielt? Ich glaube nicht. So ist das. Mhm. Es ist nicht einfach. Das könnte ich ändern. Könnte ich was ändern in meinen Vorbereitungen? Nee. Weil ich habe den Eindruck, ich habe alles gegeben. Das ist, was passiert. Okay, nächstes Mal mache ich besser. Probiere ich besser. Es ist nicht einfacher. Aber es macht irgendwie so einen Druck auf mich ein bisschen.
Welche Rolle spielt Schlaf bei dir?
Hier habe ich mir für den Probespiel habe ich probiert, um Minimum 7 Stunden zu schlafen. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, dass wenn ich kein Probespiel habe, boah, ich bin in der Nähe von 6 oder unten. Mhm. Und das ist kein Problem. Ich mache dann ein Powernap und so, es geht, ist okay. Aber ich habe ja ganz viele Bücher gelesen über Schlafen, über Rekuperation. Ich laufe gern, ich klettern gern und ja, wenn du immer mehr liest und du die liest, dass Wissenschaftler sagen, ja, das Schlafen ist doch wichtig und ja, meine Freundin hat eine Tochter von 7 Jahren, das sehe ich auch, ja, wenn die hat keine gute Nacht, das heißt, dass den Tag danach wird auch Katastrophe in der Schule sozusagen. Mhm. Weil ja, man kann nicht so gut lernen und das habe ich auch jetzt vom Probespiel, diesen letzten Probespiel auch mehr von ich soll vielleicht aufpassen.
Okay.
Das heißt vom Schlafen, aber auch, okay, ich habe in 2-3 Tagen diesen Konzert, vielleicht werde ich 2 Bier im Platz von 4 trinken oder überhaupt keine. Mhm. Oder direkt ins Bett gehen. Früher war das, boah, komm, es geht. Und es hat geklappt, aber lange Weg, es könnte was Problem sein und ich glaube, man muss darauf achten. Natürlich als Musiker, am Samstag habe ich den letzten Ton gespielt, es war 10:45 abends und am Sonntag war die Kleine um 8 wach. Juhu! 8 ist schon spät, aber ja, so ist das.
Lass uns mal zur Brassband noch gehen.
Gerne.
Du spielst ja jetzt, also wenn wir schon bei Stress und so sind, du spielst ja jetzt nicht in der unstressigsten Brassband. Also das ist jetzt, ihr seid European Championship, ihr habt die belgische Meisterschaft gewonnen.
Und World also Championship. Ich bin nicht Weltmeister, aber die sind ja die zwei letzten, aber gut, ja.
Ja, aber man muss das ja auch verteidigen. Also wenn ihr woanders das spielt, tretet ihr mit dem Image auf, das heißt, du trägst das ja trotzdem mit.
Ja, diese Saison ist anstrengend. Wir haben also gerade eine belgische Meisterschaft, da kommt eine europäische Meisterschaft in Linz im April. Im Juli gibt es diesen World Music Championship in Kerkrade und im September ist es British Open und dann im November gibt es wieder die belgische Meisterschaft. Das heißt, Logistisch, finanziell, aber auch musikalisch ist es sehr anstrengend. Das ist ganz viel üben und proben. Ja, das ist nicht einfach.
Your music can never be more or less than you are as a human being. Das hat Quincy Jones mal gesagt. Und wenn es euch auch so geht, dass das sehr mit euch resoniert und ihr euch weiterentwickeln wollt, damit eure Musik auch besser wird, dann empfehle ich euch meinen Newsletter. Der kommt einmal im Monat und beinhaltet Büchertipps, Hörtipps, News aus den Szenen, Videotipps, Gedanken zur Musik sein, so dass ihr euch einfach weiterentwickeln könnt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Mhm. Wir versuchen mal von vorne anzufangen. Erstens, was reizt dich an Brassbands? Ist ja eine ganz andere Welt.
Ja, und ich habe immer gesagt, dass ich, und ich kann das doch ein bisschen sagen, dass ich hasse Brassband, sozusagen, weil das konstant Vibrato und schnell hoch und laut, das habe ich keinen, ich habe keinen Bock. Ich kann mitmachen, aber ich habe kein Interesse. Aber ich komme von meinen, ja, diese Gegend mit, wo ich komme, gibt es ganz viel Blasorchester. Und selbst als ich an Studieren war, bin ich immer noch, als ich frei war, am Freitagabend am Proben gewesen. Und ich bin dann an Üben die ganze Woche. Das ist mein Job. Mhm. Und da komme ich, da sehe ich Amateur spielen, selbst auch jetzt in Willebroek. Die nehmen den Althorn oder den Bariton oder den Kornett und boom, batat. Und die spielen, die haben wahrscheinlich keinen Ton gespielt in der Woche. Und es klingt gut, aber die Sache ist, die kommen alle freiwillig, nicht bezahlt, um Spaß zu haben. Mhm. Und natürlich mit dem ist ein Wettbewerb, du probierst das und wenn es gut geht, ist natürlich immer schön. Aber diesen Idee, einen Wettbewerb allein machen, nein, es ist, wir probieren was zusammen zu machen. Und natürlich ist es jetzt einfach, weil Willebroek ist einer der Beste in Belgien. Aber für zwei Wochen habe ich überhaupt kein Gefühl gehabt, dass wir waren gegen jemand an Spielen. Dass wir waren gegen die Konkurrenz. Auch letztes Mal für den europäischen Titel in Stavanger. Ich hatte den Gefühl, wir wollten dem Besten uns sein.
Wie schafft man das? Also, es gibt ja auch bei Blasorchester Wettbewerbe. Ich erlebe das auch oft, da muss ich noch nicht mal auf Wettbewerbe fahren, da muss man nur sein Jahreskonzert spielen und dann sitzt da unten irgendjemand vom Nachbarverein und dann denkt man, oh, dem müssen wir jetzt was beweisen. Statt zu sagen, ey, wir machen heute das Beste, was wir heute können. Also klar, es ist natürlich jetzt als World Champion und European Champion leicht zu sagen, ja, ich habe das Gefühl gehabt, wir spielen für uns. Aber das ist ja trotzdem eine Mentalsache, die ja in so einer Band, in so einem Orchester angelegt ist.
Es gibt natürlich einen Druck von, es muss gut sein. Das heißt auch, dass...
Das ist klar. Sonst fällt man nicht hin.
Den Druck, dass du willst ja auch nicht den anderen ihren Traum oder Idee kaputt machen. Du musst, weißt du, du machst... Alle wollen unsere Besten machen. Nur die Sache ist, den Niveau musst du haben. Und den Chef ist jetzt 71, ich glaube, Jahre alt, hat über 40 Jahre diesen Brassband gedirigiert, hat jetzt 24 belgische Meisterschaft, 4 europäische, ist eigentlich verrückt. Und immer noch ist er, natürlich ist es die Brassband-Welt, aber trotzdem mit Amateur und ein Mix von Amateur und professionell, wenn er beginnt die erste Note und es ist nicht zusammen, dann ist es still. Dann stoppt er und es ist still im Raum. Und da sind wir alle. Und er sagte, ja, bin ich nicht deutlich oder was? Okay, noch einmal. Und das ist das ist üben wie so hart du bist für dich, aber jetzt sind wir in einer Gruppe. Und der sagt das und dann, wir probieren das zusammen zu machen. Aber manchmal, wir sprechen über Details, aber trotzdem wollen wir das zusammen haben.
Ich habe da verschiedene Fragen, weil ich habe Dinge gehört und ich weiß nicht, ob die stimmen, deswegen musst du mir das jetzt mal sagen. Stimmt das, dass bei euch im Proberaum über der Tür ein Stimmgerät hängt?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Dass jeder sieht, wenn einer stimmt, dass der
ja,
nicht...
Ja, einige, die haben auch die Idee, dass man mit diesem Apparat auf dem Pult...
Ja.
Ich habe schon verschiedene... schöne und sehr lehrreiche Gespräche gehabt mit dem Chef und mit verschiedenen Musikern. Und das ist ja auch, ich komme von der Klassikwelt, im Orchester haben wir das auch nicht.
Ja.
Wenn wir alle zu hoch spielen, spielen wir alle zu hoch. Aber wir sind professionell. Und manchmal, der Dirigent sagt auch, manchmal ist es auch für den Zeit. Wir haben nicht so oft Zeit und du weißt nicht, ob du zu hoch, zu tief bist, dann spielst du. Dieses Argument könnte ich ungefähr akzeptieren. Die Sache ist auch, wir spielen am 440, das ist ganz tief für mich im Orchester.
Warum? Wegen den Mallets?
Weil vielleicht, aber ich glaube wohl, dass dem Chef findet, dass der Rest zu hoch ist. Er will das. Und die Instrumenten, Kornett, Euphonium und so, sind eigentlich mehr gebaut an 440.
Echt? Also, ich spiele ja auch Brassband. Wir hatten ja jetzt erst am Samstag gespielt. Also, wir stimmen auf 42, aber...
Genau. Die Sache ist... Gut. Ist auch, wie gehst du mit Intonation? Spielst du just oder exakt? Weißt du, spielst du wie bei einem Klavier, weil bei mir nicht ungefähr stimmt? Oder spielst du wie die Streicher mit die reine Quinte?
Ja.
Wir spielen ja auch anders im Orchester, wenn ein Klavier spielt oder nicht.
Ja.
Weißt du, als Solist oder so. Und
ja, klar. Ja, ja.
Das finde ich dann manchmal komisch, weil er sagt, ja, deine Fis ist zu hoch. Ja, aber... Im Akkorden sind wir in Fiesgrot oder ich weiß nicht, nicht, aber okay. Weißt du, das sind ja Sachen, er ist der Chef und den Band geht in eine Richtung und wenn wir alle unsere Sachen machen, dann sind wir eine Gruppe. Da müssen wir mitmachen und am Anfang hat mich das immer gestört, diesen Mikrofon, aber letztendlich...
Aber weil es ist ja auch ein bisschen Druck, wenn dann jeder Mitglied, also weißt du, das ist ja auch so ein bisschen vorführen, oder nicht?
Ja, aber die Sache ist, ich kann mich nicht so erinnern, dass wir haben das geguckt.
Okay.
Ab und zu, wenn was passiert, ja, da sind wir, weil wir probieren das am besten zu machen, weißt du, aber die Sache ist, das Niveau bei diesem Brassband ist so hoch jetzt, dass wir hören alle, wenn was passiert. Und dann ist nur die Idee, okay, was können wir machen? Ja, meine höhere D ist vielleicht, es kommt immer zu tief. Probiere ich das höher zu machen oder können wir den Rest tiefer?
Mhm.
Weißt du, da gibt es verschiedene Optionen und der Chef ist eigentlich verrückt damit in die Idee, dass er sagt, okay, aber vielleicht können wir auch nur umtauschen. Wir spielen zum Beispiel, ich spiele mit zwei Euphonium und wir verändern nichts, wir sagen nur, ja, der Euphonium spielt den C und den andere Euphonium spielt den G. Ah, das geht nicht? Okay, umtauschen die Noten. Und meistens ist es schon erledigt, weil es ist nicht nur über Intonation, es geht über Klang.
Mhm.
Und diese Note bei ihm ist tiefer oder unterzieht. Und niemand ist dann auch traurig, dass er das machen muss.
Mhm.
Wenn jemand seine Sachen nicht machen kann, ja, das wird weitergegeben. So ist das im Brassband.
Mhm.
Wenn zum Beispiel ist es zu hoch für uns, wir könnten den Euphonium das geben. Aber manchmal sind es in der tiefe Töne von Euphonium, haben sie mehr Power nötig, das mache ich mit. Oder die sagen, okay, wenn Jean mitspielt, dann haben wir einen etwas größeren Klang zum Beispiel. Was?
Mhm. Ja, verstehe.
Ab und zu ist es ja witzig und ich muss ehrlich sagen, jetzt mit dem Probespiel, zwei Wochen vor dem Belgischen Meisterschaft. Das heißt, ich habe vor fast einem Monat nicht mitgespielt in Mühlebruck. Die zwei Wochen vor dem Wettbewerb hatte ich ganz viel zu machen im Orchester, ganz viel Konzerte. Also ich war frei, aber ich könnte nicht gehen nach dem Probe, ich muss Konzert geben. Und ich habe nicht so viel Proben gemacht. Das war schwierig für mich, wenn ich zurückkam, weil das war auf einmal wieder 440, andere Tuba und Intonation. Wow. Wir waren nicht in unserem Lokal, wir hatten das nicht. Aber okay, dann musste mitmachen und Ja, das hat anscheinend, war das gut, aber gut.
Nur damit das vielleicht Zuhörer auch einschätzen können, wie oft probt ihr? Probt ihr wöchentlich? Nee.
Ja, jeden Mittwoch.
Jeden Mittwoch?
Jeden okay. Mittwochabend.
Und wie viele Profis seid ihr?
Was ist für dich ein Profi? Ist das jemand, der hat eine Stelle im Orchester? Ist das jemand, der hat eine Stelle als Musikschullehrer? Oder ist es nur einfach jemand, der hat Musik studiert, ein Bachelor und ein Master? Weil dann ist ja auch die ganze Frage. Wir haben jetzt...
Gibt es nicht eine Regelung, wie viel dabei sein dürfen?
Vielleicht. Ich habe keine Idee.
Okay, okay.
Ich glaube, da gab es früher.
Ja. Oder die müssen zumindest irgendwie örtlich dann auch da sein und dann irgendwie so.
Ja, aber die Sachen, wir müssen wohl eine Sorte eine Liste geben von die feste Musiker. Aber zum Beispiel bei uns gab es ein von unseren B-Tuba-Spieler hat ein Problem gehabt, medikalisches Problem und konnte dann nicht mitmachen. Aber wir haben dem 2 Tage vor dem Wettbewerb wie jemand anders nehmen müssen. Und dann, ich glaube, er hat den Doktorbrief am Jourmutter sehen lassen, sonst hätten wir ein Problem gehabt.
Okay.
Aber das ist, ich glaube, am europäischen Meisterschaft das dieselben Sachen und im UMC in Kerkrad ist das dieselbe Idee.
Ja.
Du musst eine Liste haben. Natürlich, du kannst, ich glaube, in Belgien gibt es so eine Frage, du könntest Belgier, Holländer fragen, also Niederländer, vielleicht Franzosen, aber Schweizer oder Briten können nicht mitmachen zum Beispiel.
Okay. Also gehen wir nochmal zu dieser Profidiskussion. Das ist eine gute Frage, weil ich mir immer mal wieder die Frage stelle, bin ich Profi oder nicht? Also ich habe das ja mal studiert.
Also Profi. Weil bei mir ist die Sache ist, Amateur klingt sowieso ein bisschen pejorativ. Oh, Amateur, obwohl es kommt vom Aimé, aber es klingt Amateur. Ja, so professionell, es gibt ja auch Professionelle, die haben studiert und das ist eine Katastrophe. Weißt du, also schade, aber ich muss es zusagen.
Nee,
so ist das.
Ja, ja.
Sag mal, bei uns im Willebroek, die 3 Posaunen, also der Bassposaun ist ein Freelance in ganz vielen Orchester. Die 2. und 1. Posaun sind fest in meinem Orchester. Der Timpani ist fest im Flämischen Oper. Eine der Schlagzeuger ist der neue Timpani-Spieler im Lütticher Philharmoniker. Die andere 3 oder 4 Schlagzeuger sind am Studieren. Die 4 Bässe, also die 2 B-Tuba sind fest in 2 verschiedene Militärorchester. Der andere S-Tuba hat studiert und hat ganz viel auch Mucken und macht auch ab und zu Mucken im Ausland, in Belgien im Symphonieorchester. Das ist schon viel, aber wenn du ja alle Erste haben studiert. Haben ein Diploma, ein Masterdiploma. Ist das den Althorn, ist das den Bügel, den Kornett, den S-Kornett, den Euphonium, den Bariton? Ist es schade? Jein. Weil letztendlich, es gibt doch viele Amateure, die auch mitspielen. Ich glaube, es ist in der Nähe rund von 50-50 oder so.
Mhm.
Aber wenn du das vergleichst mit dem, was jetzt in England oder in der Schweiz oder in Skandinavien passiert, die Länder haben ja auch eine Stelle im Orchester oder am studierten Musikhochschule. Manche nicht, aber manche auch.
Mhm.
Und das ist immer jetzt die schade Sache mit dem die Wettbewerb. Man probiert immer schwieriger. Höher, schneller, leiser, lauter. Wie ich glaube, es ist Bartok oder welcher Komponist hat gesagt, dass die Wettbewerb sieht eigentlich für Pferde, nicht für Musik.
Mhm.
Ja, und das ist...
Ja, es ist schon ein bisschen so.
Das finde ich natürlich schade, weil ja, die Idee von, oh, ich bin besser und wir haben gewonnen und du nicht. Oh. Wir probieren gut zu spielen. Am Meisterschaft in Belgien hier, da waren 9 Bands im höchste Stufe und die 9 hatten ein geiles Niveau. Ja, okay, du könntest hören, da die 4, 5 ersten waren noch ein Niveau höher, aber trotzdem, da sind einige andere Bands, die haben gespielt und das war dann eine Sektion, die vollständig Amateur war und das war trotzdem sehr geil.
Mhm. Stimmt das? Ich habe auch mal gehört, dass es auch mal Proben gibt, wo dann einfach eine Stunde lang irgendwelche Dämpfer ausprobiert
natürlich
werden.
Und Dämpfer und verschiedene, wie gesagt, verschiedene Instrumente, okay, diese Note könnte... Ein Posaun, ein Althorn, ein Euphonium, ein Bariton, ein Tuba spielen, was passiert? Ist das, machen wir ein Quint extra oder nicht? Da sind, manchmal ist es für mich auch, weißt du, viel zu viel und ich hoffe immer, dass im Stück, dass wir nicht bei den Tuben nicht zu viel Dämpfer nehmen haben, weil ich habe zwei linke Hände und wenn du dann ein etwas Geräusch im Wettbewerb ist, das eine Katastrophe. Ja. Aber letztendlich, wenn du das nimmst für mich selbst und sollte ich ein Solo spielen im Orchester, ich würde ja auch verschiedene oder alle möglichen Dämpfer aussuchen.
Aber das ist ja dann auch, hat ja auch was mit Disziplin im Orchester zu tun oder in der Band, die das halt dann auch aussetzen wird, da jetzt mal eine halbe Stunde mit der Cornett-Gruppe irgendwelche Dämpfer ausprobiert wird. Das kann ja auch für jemanden, also gerade für Profimusiker, die wahrscheinlich morgens noch Dienst hatten, dann da extra hinfahren und dann denkst du dir so, oh Gott, ich will doch eigentlich nur spielen.
Ich meine, ich hatte einige Kadenz Sonntag vor zwei Wochen im Meisterschaft, da hat er manchmal auch 30 Minuten mit mir gespielt und den Schlagzeuger. Es ist nicht immer einfach und wir haben die Chance, dass er uns auch vertraut. Das heißt, dass, ja, als ich sage, ja, Chef, es tut mir leid, ich habe sehr viel Druck und ich könnte besser eigentlich zu Hause zwei Stunden über diesen Stücken spielen, das bei dem Band kommen. Mhm. Er akzeptiert, aber er sagt auch, ja, wir alle machen, da können wir nie komplett mit dem vollständigen Band üben und das ist ja auch ein Problem. Weil den Klang kreierst du, wenn du, also du machst den Klang, wenn alle sind da.
Das ist ja das große Problem, was ich in Blasorchestern immer wieder sehe. Dann übst du für dein Jahreskonzert, dann gibt es so, die kommen immer. Dann gibt es so ein paar, die können halt wahrscheinlich auch teilweise beruflich nicht, das ist halt einfach so. Und dann gibt es die sagen, naja, ich kann ja meine Sachen, ich spiele lieber noch woanders, was ich auch irgendwo verstehe, ich komme erst am Schluss. Aber diese Klangnummer, wie du schon sagst, hast du ja überhaupt keine Chance, wenn einfach keiner da ist. Oder wenn nie alle da sind. Das funktioniert einfach nicht.
Das funktioniert nicht. Und die Sache ist auch, ja, ich hatte das für die Meisterschaft, hatte ich auch an den Dirigenten schon ein Jahr her gesagt. Da gibt es den Probespiel und danach bin ich viel beschäftigt im Orchester. Ich verstehe 100%, wenn sie jemand anders nehmen für die Meisterschaft. Mhm. Und seit ich bei Wühlebruck war, war das immer so. Weil es gibt ja auch Amateure, die arbeiten müssen. Und die kriegen nicht frei. Ich meine, wenn wir in Linz, nach Linz gehen oder in eine europäische Meisterschaft ist und bei uns war dann die zwei, drei jedes Jahr fast immer, das heißt, die müssen eine Woche Ferien nehmen. Ne? Aber da sind normale Ferien für dich oder für deine Familie und die nehmen das für den Brassband. Aber ab und zu geht das auch nicht. Da müssen wir ja eine Lösung finden und dann ist es einfach so. Mhm. Aber ja, es ist ja auch einige Mal passiert, wo er sagt, ja, du spielst, weil du warst da, die 10 letzte Probe und du nicht. Er könnte das wahrscheinlich besser, aber du warst da nicht. Du warst nicht und that's it. Mhm. Und die probieren ein bisschen alles, aber die hatten letztes Jahr, die hatten das gemacht und die wollten nur sehen, wer am meisten war. Und natürlich ist das schwierig mit dem Profis, die waren ab und zu da, weißt du, dem Freelance, die können natürlich nicht, wenn ein Mucke kommt, die müssen ja überleben und die können nicht sagen, ja, ich habe Brassband-Proben. Mhm. Aber trotzdem, dann sagte der Chef, ja, ich verstehe eigentlich nicht ganz. Es sind manche Profis, die sind immer da, einige Profis, die sind nicht da, aber die geben auch keine Rede. Und es gibt einige Amateure, die sind nicht da. Und dann war die Frage, ja, warum? Und warum das und das? Und das war nicht einfaches Gespräch. Aber dann hat sich natürlich erledigt. Dann haben auch einige gesagt, ja, es war ganz viel Druck und ich wollte mit meiner Familie sein. Natürlich ist es nicht immer gut akzeptiert. Wenn das passiert, die Woche davor, ist natürlich eine Katastrophe. Hm? Aber dann machst du auch nicht mit. Die Sache ist jetzt, dass wenn du deine Noten kennst, wenn du deine Sachen kennst und wenn das passiert ab und zu, dann ist der Chef, okay, es ist schade, ich verstehe das auch, aber dann sagt er, komm, nächstes Mal musst du perfekt sein und dann, okay, exkursiert.
Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, weil ich glaube, das ist total spannend. Wie sehen Proben bei euch aus? Also ihr fangt an?
Wir fangen fast nie zeitig an, aber gut. Weil das heißt, wir beginnen.
Aber auch schön zu hören, aber für jeden Musikverein, der jetzt zu spät anfängt, die machen jetzt alles so, dass du auch noch sagst, dass so ein Weltmeister auch noch zu spät anfängt.
Das stört mich auch, aber ich bin auch ab und zu spät. Und das ist ja auch nicht ganz gut für mich, aber ja, wie gesagt, ich hatte mein Leben, hatte ich ein bisschen Sport gemacht und ich wollte noch was kochen und mit meiner Familie essen und plötzlich gibt es ein bisschen Stau und da bin ich 3 Minuten zu spät.
Wie lange fährst du dahin?
Mit Stau ist 40 Minuten ohne eine kleine halbe Stunde.
Okay.
Aber manchmal ist das 1 Stunde, dann hast du Pech.
Ja, naja, okay, gut.
Und die Sache ist auch, dann hat auch der Chef hat er recht, wenn er sagt, wenn du 3 Minuten zu spät kommst, eigentlich bist du eigentlich zu spät gefahren. Du könntest eigentlich zeitig sein. Und das verstehe ich, wenn du dann eine halbe Stunde isst, ja, dann ist was passiert. Okay. Und da sagt er immer, probier doch nächstes Mal früher zu kommen. Mhm. Aber das heißt, wir beginnen um 8 und dann, wenn ein Web, hier zum Beispiel haben wir ein anderes Konzert, dann sind wir Stücke für die Konzerte vorbereiten, aber ich glaube, ab Januar haben wir wahrscheinlich dann den Stück, dass wir, also sowieso ein Stück vom, dass wir schon wissen, was wir spielen in Linz. Da werden wir das schon proben. Mhm. Und das hat manchmal der Dirigent auch nicht geprobt, auch, aber so ist das. Aber er ist so, er kann schon so viele Sachen machen, prima vista, das ist verrückt. Aber das heißt, manchmal sind die Noten vom Wettbewerbsstücke gegeben am ersten Probe und direkt geprobt.
Aber steigt ihr sofort damit ein oder macht ihr erst einen Choral zum Finden? Nicht.
Im Wiederbruch habe ich das nie gesehen.
Okay.
Nein, aber ich glaube, dass, ja, die Profis ist was anderes, aber ich glaube, dass meisten haben was zu Hause schon was gespielt. Mhm. Wenn nicht, dann schreit der Dirigent und er sagt, er klingt scheiße. Ja. Und dann müssen wir so, okay, wir probieren es zu machen und naja, das sind eine Viertelstunde, die schlecht ist und dann wird es besser. Aber er fragt diese Disziplin und wenn natürlich die Resultat kommt, das alles ist akzeptiert. Mhm. Und dann proben wir ja bis 10:30 und das war's. Ab und zu macht er dann partielle oder Gruppenproben. Fast immer mit ihm. Mhm. Manchmal, ja, wie gesagt, die Tuben, wir sind 4 Tuben, die Profi sein. Wir können ja auch einige Sachen allein machen. Aber das ist ja auch interessant, wenn der Band nicht immer komplett ist, du hörst andere Sachen. Mhm. Weil wenn kein Posaun ist, kein Posaun sind da, dann hörst du zum Beispiel mehr von diesen Bariton. Mhm. Und dann denkst du, das geht schief. Oder das hatte ich noch nie gehört, aber das ist interessanter als den Knettern vom Bassposaun. Wie kann man das verbessern? Mhm. Und wenn das Band immer komplett war, da würdest du auch nicht hören. Und das ist interessant. Aber dann, wenn wir kommen in der Nähe von dem Wettbewerb, da würden wir natürlich viel mehr proben.
Mhm. Hast du einen Tipp? Also, weil ja viele Blasorchester jetzt hier zuhören. Natürlich auch Brassbands, aber auch viele Blasorchester natürlich. Gerade bei Brassband-Literatur gibt es ja ganz viele Stellen, da ist ja nur rumgefuddelt mit Sechzehntel und das muss ja timingmäßig
in Ordnung sein. Ja.
Alles drauf sein, es darf nicht wackeln, es darf nicht schneller, es darf nicht langsamer werden und manchmal ist da noch nicht mal ein Schlagzeug dabei. So, wie probt ihr sowas? Klar, ihr seid Profis, das ist logisch, aber es muss sich ja trotzdem, müssen 25 Leute zusammenspielen und das Tempo halten.
Genau, das war für mich, also mit meinem Blechbläser-Quintett, die drei anderen, also die 2 Trompete und der Posaunist, haben ganz viel im Brassband-Welt gespielt. Und da habe ich schon gesehen, ein bisschen dieselbe Idee, dass ich jetzt in Wühlebrock sehe. Vielleicht kann die 2. Trompete das nehmen und die 1. Trompete da und die Posaun die Noten von Hörner und das geht zu schnell, wie kann man das besser machen? Das ist Legato, aber wenn man versteht nicht, vielleicht macht man Doppelzunge. Mhm. Wir sind jetzt mit also 2 S-Tuba, 2 B-Tuba. Warum sollten die B-Tuba diese Hörstelle spielen, wenn es Kicksparty ist Oder aber weil die S-Tuba nicht spielen, vielleicht können wir das helfen. Und ich bin allein im Orchester hier in Brüssel und ich muss alles spielen. Da ist manchmal ja, ich schaffe das alleine nicht. Okay, wenn ein Kadenzer ist, ist was anderes. Aber so diese fast nie spielen wir alles. Es ist dann ein Mix. Du hörst nicht, dass es von zwei Menschen gespielt ist, aber es ist so gemacht. Und ich glaube, da machen viele. Und dann ist es auch sehr interessant, weil das ist ein bisschen Magic Trick. Der eine spielt auf den ersten und dritten Schlag und der andere spielt auf den zweiten und vierten Schlag. Deine Zunge ist nicht müde, du kannst den Tempo halten und du hast den Eindruck, das macht da. Erledigt. Und ja, mein Vater machte das schon ganz oft auch in unserem Blasorchester. Der eine hat einen guten Ton, aber überhaupt keine Technik. Okay, es gibt eine Menge Sechzehnte, spielst nur die erste Note. Oder spielst nur die Akzente. Und der Technik hat, macht alles, aber die Technik ist eigentlich Beisache. Wir müssen den Akzenten hören. Und dann das zusammen klingt gut. Und das finde ich auch ganz geil. Und manchmal ist es schade, dass bei uns im Orchester, wir können das natürlich nicht machen, aber bei dem Streicher ist es oft so. Die haben zwei oder drei Stimmen. Und das ist genau dasselbe, was wir im Brassband machen. Das ist nicht, dass du hast ja vier oder fünf Solokornett. Es ist nicht, dass sie alles spielen. Natürlich, die sind manche Stellen, wo wir echt alles spielen. Und das ist manchmal verrückt, wenn du siehst, wie die schnell und so spielen. Das ist, der Arbeit ist ja schon ich muss am meisten arbeiten, am Technik. Im Brassband. I'm a zero. Ich muss das so viel üben, wenn ich das vergleiche mit dem anderen. Die können das.
Okay.
Aber die machen das natürlich Jahren und manchmal geht es schnell.
Aber übst du auch mit Metronom dann daheim?
Ja. Ja, aber die Sache, zum Beispiel, ich bin dann auch ein Freak in die Idee, von immer sich zu verbessern und wie kann man noch auch was lernen und mit Neuroscience,
ja.
Weißt, wie studierst du und so. Und die Idee, dass du mit einem Metronom spielen musst,
ja.
Um im Rhythmus zu bleiben, ist eigentlich gar nicht. Wenn, dann spielst du mit, aber du fühlst den Tempo nicht.
Ja.
Probiere ich zum Beispiel den Metronom auf den zweiten Achte zu nehmen. Weißt du, das klickt nicht auf den ersten Schlag, aber auf den zweiten Teil vom ersten Schlag.
Okay.
Oder dass der, wir spielen im 4-4 und dass nur, dass der Metronom nur klickt auf den zweiten vom Takt.
Spannend.
Sehr spannend, manchmal unmachbar, aber wenn du das machen kannst und den Tempo halten kannst, ja, das geht. Weil manchmal, du kannst ja auch mit verschiedenen Apps, und ich kann das auch weiter schicken, dass aleatorisch das weggeht. Aber manchmal hast du für 8 oder 10 Schläge gar keine Tick. Und auf einmal kommt das zurück und es sollte natürlich in Ordnung sein. Und wenn du das immer mehr übst, ja, dann auf einmal ist es dann in Ordnung. Bei mir ist es nicht, es geht nicht immer nur um die Stelle zu üben, ist verstehen, was geht nicht in mein Spiel oder in meine Technik, was fehlt. Okay, das ist G-Dur, dann übe ich G-Dur. Ich übe nicht diese Stelle. Ich übe G-Dur und dann diese Stelle geht besser. Das ist viel effizienter.
Obwohl ihr ja so erfolgreich seid, gibt es ja bestimmt Dinge, wo ihr zumindest intern sagt, okay, das ist unsere, ich nenne es mal Baustelle, da müssen wir noch Sachen zu verbessern. Was würdest du sagen, ist bei Willebroek das, wenn du darüber sprechen darfst, wenn du natürlich jetzt sagst, okay, das wollen wir nicht nach außen tragen.
Ja, ich würde sagen, es gibt, weil wir machen ja Wettbewerbe und es gibt immer verschiedene Stücke, die sie spielen müssen. Unser Wahlstück ist meistens besser für uns, wenn wir den Testbeat kriegen. Wir müssen das spielen. Ist es etwas mehr jazzy? Ja, das ist nicht unser Spezialgebiet. Aber dann höre ich unsere Aufnahmen von diese Crazy Twenties und ich kann doch sagen, dass das groovt trotzdem. Super geil. Dann denke ich, ja, okay, dann ist es schön. Dann, meine Idee war eigentlich schlecht. Für einige Jahre haben wir ein Stück von Pierre-Antoine Savoya und da gab es viele von Debussy. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht einfach, um Blechbläser Debussy zu hören, aber trotzdem war es gut. Gab es andere Brassband, die das besser könnte vielleicht, aber das ist immer eine Geschmackssache. Mhm. Und das ist die scheiße Sache mit dem Wettbewerb. Es ist nie objektiv. Du hast 3 oder 6 oder ich weiß nicht wie viele Juroren und der am Average am besten ist, gewinnt. Mhm. Zum Beispiel hier im Belgischen Meister haben wir Despis und Wahlstück gewonnen, aber es ist nicht immer so. Im Europäisch, ich glaube, wir waren nicht Erster für den Despis, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Das sind ja so Details, dass ich nicht erinnere, aber an das ist manchmal interessant. Weil da denkst du, okay, ja, da waren wir nicht der Beste für die Juror an den Zeit. Mhm. Ich könnte nicht sagen, das geht nicht bei uns, weil ich finde, dass der Band sich entwickelt, immer. Obwohl ich jetzt nur, das ist ja sozusagen die 3. Saison bin, ich sehe, dass es, wir werden älter, mhm. weißt du? Und das ist ja auch schön, dass das dann sorgt eine Familie und wir werden zusammen ja älter. Und egal, ob es negativ oder positiv Erfahrungen sind, wir nehmen das und wir gehen weiter. Und ja, das macht die Dinge sehr schön eigentlich.
Eine kleine Werbung in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr der Meinung seid, dass diese Arbeit, die ich da reinstecke, gut ist und wenn ihr wollt, dass der Podcast weiterhin so regelmäßig erscheint, dann lade ich euch recht herzlich ein, mich auf Patreon zu unterstützen. Im Hintergrund arbeiten nämlich noch 2 weitere Menschen für mich, um diesen Podcast am Laufen zu halten, damit ihr regelmäßig was zum Hören bekommt. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich ein wenig die Kosten decken kann. Und da kommt ihr ins Spiel und deshalb gibt es Patreon. Da könnt ihr mich monatlich mit ganz kleinem Geld unterstützen. Ich würde mich sehr freuen. Und als Dankeschön bekommt ihr die meisten Folgen schon vorab und natürlich auch ohne Werbung. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Musstest du vorspielen eigentlich? Gab es ja auch ein Probespiel?
Nein. Ich hatte für Jahre mit Lode und Tim, also Lode Violette und Tim de Massen, habe ich 4, 5 Jahre in Dänemark Meisterkurse gegeben und das war immer witzig, weil die waren mit voll Brassband und ich war voll symphonisch und ich musste dann trotzdem Brassband-Leuten lernen und ich lache immer, also auch mit Tim und mit Lode, dass ich bin jetzt 3-mal belgischer Meister sozusagen mit dem Brassband und ich mache immer noch keinen Vibrato in meinem Tuba. Und die Frage, dass sie immer, ja, vielleicht. weil ich finde, es Vibrato überall ist wie Ketchup mit alles. Auf einmal hat das keinen Geschmack mehr.
Also wir machen es ja auch nicht in unserer Brassband tatsächlich. Aber wir sind ja auch so projektmäßig, dass wir es, glaube ich, gar nicht so hinkriegen. Ich finde es aber schon auch ein bisschen geil, wenn so eine Brassband das macht, weil das flimmert so geil.
Ja, yeah, aber ich meine, frag ein Streichorchester ohne Vibrato zu spielen, es ist anders. Aber wie ein Sänger auch kann machen, Klassik oder nicht. Die Sache ist manchmal schade, dass es, ich sage immer, bibbern ist das in Niederländisch, das vom Anfang bis Ende ist.
Ja.
Also, das hat keinen Sinn.
Ja, dieses Jahr hatten wir, im Frühjahr ist unser S-Kornettist ausgefallen. Ist krank gewesen. Kurz vorher. So, jetzt such mal in Deutschland noch S-Kornettisten, da gibt es nicht mehr so viele.
Natürlich.
Die konnten alle nicht. Also kam belgischer, ich weiß gar nicht mehr von welcher Brassband er kam. Festival Brassband, glaube ich. Ich glaube. Also ich mache ja Repiano, also er saß neben mir. Auch nur am.
Er war der S-Kornett dann noch was.
S-Kornett, ja. Und auch nur am Konzerttag. Also morgens die Probe, also so die Hauptprobe hat er gar nicht mitgekriegt. So.
Der Niveau ist eigentlich verrückt, hä? Ich meine, wenn ein Brassband mir fragen würde. Ich muss nicht sagen, ich habe mehr Stress, als ich im Orchester spiele, aber ich weiß, es gibt viel mehr Noten und du solltest für eine Meisterschaft sein. Ola, da muss ich doch nachdenken.
Ja. Und ich fand das mega geil gespielt und super diszipliniert, weil ist egal, was die Band gemacht hat, wenn da Piano steht, wird Piano gespielt. Und wenn da Forte steht, geht es auch nur bis zum Forte, egal ob die Band hinten geschoben hat oder nicht. Ja. Sondern es wird sehr diszipliniert gespielt. Das hat mich einerseits beeindruckt. Auf der anderen Seite dachte ich mir auch, okay, also kann ja auch mit uns spielen irgendwie. Und dieses Vibrato, weil wir es halt nicht machen, ist halt voll rausgestochen.
Natürlich. Und so. Das ist, was ich meistens hier auch probiere, das ist noch nicht geschafft, aber rauszuholen, ab und zu. Es ist nicht nötig. Weil dann würde es auch die Effekt noch größer. Und auf einmal nicht und rein und sauber. Ja, ist doch prima. Aber ich glaube, wir haben eine Chance in Willebroek, dass der Chef sagt ja auch direkt, wenn es hässlich vibriert wird, ja, dann wird er ganz, ganz sauer.
Okay.
Und da sagt er, da gibt's ja Vibrato ohne Luft, ja, das ist nicht schön. Und tatsächlich, ich meine, die Streicher, wenn sie den rechten Hand nicht bewegen und doch bewegen, das klingt ja auch nicht gut.
Das stimmt, ja.
Was mich stört, ist, wenn wir stimmen, und das höre ich schon Kollegen, die au, 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 au machen. Weil, ja, nein, das geht nicht. Und manchmal, ja, fragen sie mich, ja, Jean, es wird doch schön sein, wenn du vibriertest, ja, vielleicht. So, ich mache ab und zu, aber ja, ich kann es auch nicht, wie die das machen. Ich kann es überhaupt nicht. Das muss ich noch lernen.
Ich weiß es bei Engländern, ich habe mal ein Video gesehen so vom Principal, von Black Dyke und vom ehemaligen Principal, ja. Wie sie erklären, wie sie Vibrato üben, dass die halt wirklich auf Sechzehntel und Triolen, ja. Und also, dass sie das wirklich rhythmisch üben, das habe ich im Studium ja auch nie gelernt.
Nee, aber das ist schade eigentlich, weil wenn ich das noch vergleiche mit den Streicher, die machen das wohl. Aber wenn sie jung sind, nicht schon Profi in der Musikhochschule, die können schon vibrieren normalerweise. Und das ist schade. Es gibt ein geniales Video von die erste Flöte, eine der ersten Flöte vom Konzertgebäude in Amsterdam. Es dauert 6 oder 7 Minuten und die lässt sehen, wie sie den Vibrato übt.
Okay.
Und das ist echt sehr interessant, weil dann, das ist nicht die Lösung, das ist eine Manier, eine Möglichkeit, aber das ist sehr interessant. Aber wie gesagt, die üben das auch Rhythmus, aber auch nichts und viel und dann nichts, viel, nichts, viel, nichts, viel, weißt du, viel und
ja, ja.
Aber auch ganz viel andere Sachen mit einfacher Melodie und dann die denkst schon nach, vorher, da werde ich auf eine Triole trillen und also vibrieren, ein Quintol, ein Septol. Einfach dachte ich, boah, was ist das? Ja, mathematisch und das geht. Okay, aber dann hörst du den Resultat und das ist phänomenal.
Kannst du mir den Link schicken?
Sowieso. Das ist, und da benutze ich selbst, aber auch für meinen Student und meistens mein Student haben noch nicht 1% von diesen Sachen begriffen und gemacht, dass es schon besser klingt. Mhm. Und ja, Vibrato muss geübt sein. Natürlich. Mhm. Weißt du, dann, wenn du das nie übst, ja, ich habe das nicht genug und fast nie geübt, ich kann das nicht gut machen. Das heißt, ich kontrolliere das nicht. Ich mache das und das kommt natürlich, aber mathematisch ist es auch schlecht. Mhm. Weil es ist zu tief oder zu hoch und ich kann das nicht. Die Leute, nein, in Willebroek, die können das machen, ja. Etwas mehr, etwas so. Das ist genial. Diesen Effekt kann ich nicht. Das muss ich noch lernen.
Du kommst aus dem Blasorchester,
ja.
Spielst jetzt im Sinfonieorchester und in der Brassband. Was würdest du sagen, kann man als Blasorchester von einem Sinfonieorchester lernen oder von der Brassband? Wenn alles. Du jetzt ein Blasorchester, okay, ja. Aber
alle beiden. Wenn du
jetzt Dirigent von einem Blasorchester wärst, welche Idee oder welche Probenart oder was würdest du mit rübernehmen?
Ich würde sagen, es hängt ab, welchen Stück wir spielen.
Ja.
Und auch wie, oh, was du hast für Musiker. Hast du kein Bariton-Sax, kein Fagott, kein Bassklarinette und so und hast nur Tuben, okay, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen Beispiel nehmen vom Brassband. Aber trotzdem, im Orchester, ja, die Farben und Symphonieorchester sind Profis. Es gibt viel mehr verschiedene Genres im Symphonieorchester. Brassband ist schade, immer ein bisschen das, dieselbe Ideen. Und die, die Farbemöglichkeiten sind viel kleiner. Mhm. Beim Blasorchester, ja, wenn zum Beispiel diese, die Stücke von John Mackie, ich weiß nicht, oder
John Mackie.
Ja, oder Maslanka zum Beispiel, David Maslanka, ja, die vierte Symphonie, das ist genial. Da könnte eigentlich Symphonieorchester sich inspirieren von diesen Stücken. Und leider ist dann die Profis sind ein bisschen prätentiös. Aber gut, das ist ein anderes Subjekt. Aber ich würde sagen, ja, beim Brassband, die Sache ist, die probieren immer zusammenzuspielen. Und den also sicher bei in diesem Niveau, den Endziel ist wichtiger als dein eigenes Ziel. Das heißt auch, denn ich habe Brassband gehört, wo die Solisten haben was schief gespielt, aber dem Grupp war so geil, niemand hat über den Solist gesprochen. Obwohl in Blasorchester zum Beispiel, ich habe diesen nicht direkt gefunden. Und das ist
aber warum passiert das nicht? Das hat ja irgendwas auch mit Ego zu tun.
Wahrscheinlich, aber auch nur ganz einfach, um die Blasorchester nicht alle diesen Wettbewerb machen. Ich habe die Chance, ich habe in Maastricht studiert, um mit ganz vielen Fanfare, aber auch Blasorchester in dem WMC zu machen. Und ich habe zweimal mit diesen Eisen gemacht, in höchste Stufe und gewonnen. Und das Gefühl war genau dasselbe als mit Willebroek. Nur mit 70 Klarinetten, 30 Saxophonen und.
Okay, aber ich frage mich immer, wie kann man das vorleben und etablieren? Also, weil das kann man ja nicht einfach sagen, okay, wir müssen zusammenspielen. Klar, die Idee ist irgendwie da, aber es muss ja irgendwie, dieses Gefühl muss ja entstehen.
Früher, ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe darüber noch mit meinem Vater gesprochen, weil er ist Präsident von einer Föderation von Blasorchestern von unserer Gegend. Und früher war das, dass du musstest einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren einen Sort Wettbewerb machen, um sehen lassen, dass du hattest den Niveau und abhängig von deinem Niveau kriegst du so viel Geld.
Ah, okay.
Die haben das fast jetzt abgeschafft, weil es war schwierig und es war auch eigentlich, warum sollten die Besten immer mehr Geld kriegen als die Wenigsten? Das ist natürlich schade.
Vor allen Dingen, weil mehr Geld ja manchmal auch heißt, dass ein Orchester sich entwickeln kann. Das ist halt so.
Genau. Also, aber dann hat den Chef die Möglichkeit zu sagen, wir müssen einmal in zwei Jahren was üben. Mhm. Weil sicher dann den Covid. Es ist jetzt schwierig, um einem Blasorchester zu üben. Weil die Leute wollen Spaß haben. Und das verstehe ich auch. Die Sache ist, wenn man nicht übt, dann spielt man auch sehr einfache Sachen. Und dann geht das nicht weiter und das ist nicht so geil für alle. Wenn du das vergleichst mit Sport, wenn du nie trainierst fürs Fußball, ja, dann ist vierte Klasse und das ist nur für den dritten Teil um trinken. Und das ist schade. Mhm. Und wenn wenn diese Wettbewerbe dann noch sind und das so kann, das einmal mit dem, du musst nicht in die höchste Stufe gehen. In Kerkrade geht das in der World UMC geht das bis vierte Division. Mhm. Das ist nicht so schwierig. Viele Orchester können das mitmachen. Aber die haben dann ein Ziel, nicht um Weltmeister zu sein. Die haben ein Ziel, wir probieren was gut zu spielen, wir kriegen Feedback. Der Dirigent könnte ein Ziel auch haben, probier mit seinen Musikern alles besser zu machen und den Niveau höher. Und damit kann er dann schwierige Sachen spielen, aber auch interessante Sachen spielen. Mhm. Wie die Maslanka. Egal, ob es perfekt klingt. Mhm. Und ich bin sicher, dass auch, wenn du dann auch die ältere Stücke, so als die von Holst und Vaughan Williams, so Percy Grainger oder Schönberg, die geile Sachen, die für die Blasorchester geschrieben sind und fast nie gespielt werden, weil ja, das ist seriös und das ist zu schwierig. Nein. Warum? Mhm. Und meistens ist ja, die Leute kennen das nicht. Die machen Radio auf Und da sind immer, du hörst Popmusik, da sind 4 Akkorde für eine Stunde und that's it.
Wenn es überhaupt noch 4 sind, das ja, ist, ja, wird genau. Ja auch immer weniger.
Aber das ist dann nur Dessertmusik, weißt du?
Ja.
Und ich esse sehr gern, ich koche sehr gern, aber die Sache ist, wenn ich denselben Dessert, also denselben Kuchen jeden Tag isst, ja, nach 3-4 Tagen hat das keinen Spaß mehr. Und das ist, was mit Musik auch passiert.
Ja.
Und dann muss man auch muss man sagen, ja, Musik ist, muss man üben, muss man lernen, da ist ein bisschen mehr Arbeit dran. Aber was du danach kriegst, ist viel stärker als nur Fußball gewinnen zum Beispiel.
Das stimmt, ja. Ich habe mir Fragen geben lassen
auf
Instagram. Einige haben wir jetzt schon abgeklärt.
Mhm. Ein
paar sind noch übrig geblieben. Du kannst ja mal überlegen, wer folgende Frage gestellt hat. Was klingt besser, eine S-Klarinette oder eine Tuba?
Eine Tuba. Das ist mein Bruder natürlich.
Richtig. Welcher Auftritt bereitet dir am meisten Freude?
Wenn ich habe Familie oder Freundin im Saal.
Okay.
Egal, ist es mit professionellem Orchester oder nicht. Mhm. Ich freue mich, also normalerweise, wie alles geht, ich bin frei am Ende Januar und ich kann dem jährlichen Konzert von meinem ursprünglichen Heimat Blasorchester mitmachen. Ich freue mich so viel. Weil ich kann mitmachen. Ich kann neben meinem Vater spielen, meine Schwester spielt mit, meine Mutter spielt mit, mein Onkel. Das macht schon so viel Spaß.
Okay. Wie findet man eine gute Balance zwischen Klang und Lautstärke in der Brassband?
In ihren deutsch- oder germanischen Sprachen, die haben den Unterschied zwischen laut und hart.
Mhm.
Man darf nie hart klingen. Nie. Und der Dirigent hier ist es ist manchmal an der Limit, aber er sagt auch direkt, bah, das war zu viel.
Mhm. Wie übst du das?
Das ist nicht mit Dezibel. Das ist nur, es muss nicht wehtun.
Mhm.
Und das kann ich auch sehen, natürlich. Hier im Symphonieorchester ist es anders. Ich bin alleine und ich spiele nicht wie die Posaunen. Mein Klang geht direkt oben, aber trotzdem. Mhm. Manchmal die Bühnen machen das. Einige Leute sind ganz nah an meinen Becher und die Sachen dann ist ja nur dick, fett denken, aber nie hart.
Mhm.
Und das kannst du auch direkt sehen, weil hart klingt sehr, vielleicht sehr laut an der Stelle, vielleicht am Dirigentpult, aber 10, 20, 30, 40 Meter weiter, du hörst die nie.
Mhm.
Und wenn du laut spielst, und sauber vom Intonation, dann ist es bombastisch, obwohl eigentlich es tut überhaupt nicht weh.
Ja.
Und bei dem Blasorchester ist natürlich immer das Problem, so, immer so den Fall, dass es zu laut ist. Ich muss sagen, in Mühlebruck manchmal, du solltest eigentlich den kleinen Proberaum sehen, das ist viel zu klein.
Also ich kenne nur den Proberaum von der Black Dyke und da denke ich mir auch immer schon, das ist ja, das ist wahrscheinlich ehrlich bei euch. Die passen ja gerade genau rein.
Genau, und du weißt, wie laut Brassband spielen.
Ja, ja klar. Wo ich mir jedes Mal, also wenn ich dieses Bild sehe, denke ich mir, das ist unfassbar.
Ich muss sagen, manchmal, ich habe Angst für meine Ohren. Ich dachte, oh je, was passiert jetzt? Aber mein Lehrer hat immer gesagt, wenn du sehr laut spielen kannst, du musst auch sehr, sehr, sehr Piano spielen.
Mhm.
Wenn du das machst, dem Publikum hat nicht den Eindruck, dass du hast zu laut gespielt.
Mhm.
Und das muss man üben bei dem Blasorchester. Nicht laut. Laut können wir alle machen. Leise spielen.
Ja, wobei schön laut kann nicht jedes Blasorchester. Das ist meistens eher hässlich.
Ja, 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 aber siehst du, und das ist, hast du den Unterschied zwischen hart und laut.
Ja, genau.
Aber da musst du auch den Dirigent an dann seine Rolle ist, um zu sagen, das ist die Limit für diesen Raum oder für diesen Saal, das ist die Limit, aber wir müssen mehr in die Limit, in die Leise. Aber wir haben dasselbe Problem im Orchester. Wenn die Streicher beginnen oder die Fagotten beginnen, es steht 2 Piano und es steht und die spielen schon mein Mezzo Forte. Wenn ich komme und ich sollte ein Mezzo Piano spielen, ja, dann muss ich auch lauter spielen. Und natürlich nachher, wenn es 3 Forte ist, sind wir zu laut, nicht die.
Mhm. Ja. Eine Frage kam noch. Wer ist deine Lieblingsschwester?
Tja, die Trompetspielerin.
Hat sie mir extra nochmal geschrieben, soll ich nochmal fragen.
Natürlich.
Was bringt die Zukunft? Also was sind so die Pläne?
Also morgen weiter diesen schönen Skriabin aufnehmen. Da bin ja ein Konzert noch diese Woche. Nächste Woche ist eigentlich ein schönes Programm, das ich mache als Gäste beim Nationalorchester. Das kommt eigentlich von einem Buch, um die Instrumente zu vorstellen für Kinder. Und die Malerin oder die Frau, die hat alles, ja, die Malerin, sagt man das? Ne, die Zeichnerin. Voilà, ja. Genau. Die hat ein Programm mit Musik gemacht, wo denn die erste Satz von Vaughan Williams ist, unsere Tuba-Konzert ist. Und ich darf dann mit dem Orchester dann Solo spielen. Das macht ganz viel Spaß.
Schön.
Ich bin auch ganz froh, wenn meine Eltern kommen zuhören. So, es ist natürlich ein pädagogisches Konzert, aber ja, es ist nur das zweite Mal, weil ich habe das auch in September mit Lüttich gespielt, aber das ist das zweite Mal und das erste Mal eigentlich in Brüssel, dass ich Solist mich an professionelle Symphonieorchester spiele, weil leider die Möglichkeit gibt es nicht so einfach für unser Instrument. Und ja, das macht natürlich ganz viel Spaß. Dann ist Weihnachten, Family Time, kochen, ganz viel und essen. Und ja, im Orchester haben wir die zweite Saison. Die zweite Saisonteil ist ein bisschen ruhiger für mich. Mhm. Ein bisschen zu, aber so ist das einfach.
Dafür hast du in der Brassband mehr zu tun?
Genau, deswegen. Also Linz, Kerkrade, British Open. Aber ich habe ja auch für 2 oder 3 Jahre habe ich die Chance, in dem Symphony of Unity zu spielen. Das ist dem Orchester vom Tomorrowland. Mhm. Und das hatte ich nie im Leben gedacht, dass ich das mitmachen könnte. Das heißt, wir spielen im Tomorrowland selbst. Wegen dem Orchester habe ich dieses Jahr Las Vegas verpasst. Und das ist natürlich schade. Ich habe auch ein ganz großes Konzert in Antwerpen verpasst, aber gut. Mal sehen, weil ich kann ja auch nicht alles sagen, was in den nächsten Monaten, Jahren passiert da, aber vielleicht gibt es ja auch ganz schöne, interessante Innen- und vielleicht Auslandpläne, weiß ich nicht. Aber das macht auch ganz Spaß, weil es ist ja auch eine Musik, die eigentlich ich überhaupt nicht mag. Aber ich habe die zwei letzte Sommer mitgespielt, 3, 4 Konzerte und jeden Konzert waren mindestens 16.000 Leute. Ja, das war schon schön und es macht Spaß.
Das glaube ich. Wir kommen zu den Schnellfragen, okay. Noch um das abzurunden. Spielen oder unterrichten?
Spielen.
Brassband oder Symphonieorchester?
Symphonieorchester.
Was würdest du gerne mal machen, hast dich aber nicht getraut bisher?
Ein CD aufnehmen.
Würdest du gerne mal machen als Solist?
Ja, aber mit diesem Imposteur-Syndrom und bla bla, ich mache das immer später und ich denke ja, es gibt so viele gute CD, was könnte ich? Was bringe ich an die Sachen, aber wer weiß, ja, ich habe einige Pläne, ich habe einige Arrangements gemacht, die Frage ist immer, mache ich das für mich, mache ich das für den Rest oder warum soll ich eigentlich eine CD aufnehmen, ich könnte das nur für mich selbst machen, ich weiß es nicht, vielleicht, I don't know.
Okay, weil du jetzt schon so oft gesagt hast, du hast das gelesen und das gelesen. Normalerweise frage ich immer nach einem Buch, darfst mir ein paar nennen. Welche Bücher sollte man mal gelesen haben?
The Inner Game of Music sowieso. Mhm. Ich habe die Namen nicht mehr. The Six Weeks to the Finals von Sharon Sparrow. Zen in the Art of Motorcycling.
Habe ich schon so oft gehört, dass das gut sein soll.
Ja, das ist genial.
Warum ist das für Musiker gut?
Weil das ist manchmal nicht nur die Sache vom Fahren, aber auch wenn alles daneben, das ist interessant. Das Ziel ist nicht immer dem Konzert, ist dem Prozess. Und das finde ich auch ganz interessant, weil sonst du definierst dich an ein Resultat oder eine gewonnene Probespiel oder eine Stelle, obwohl den Orchester ist nicht du. Und ich habe gerade die im Probespiel in Köln, ja, es hat nicht gut gelaufen für mich. Natürlich am ersten fühle ich mich schlecht und da denke ich, ja, wer bin ich? Aber letztendlich, das bin ich nicht. Mhm. Okay. Ich bin Jean und ich spiele Tuba. Okay, das ist was anderes. Also Ich kann das sagen, ich glaube das nicht ganz gut, jetzt, aber ich muss das noch.
Ja, okay, okay, verstehe.
Ja, ich hatte noch ein anderes Buch, aber ich finde nicht mehr den Namen, aber das geht über das Üben und das ist von meiner Neuroscientist, die spielt auch Bratsche.
Okay.
Und in Amerika und das ist unglaublich interessant. Ich habe das Buch schon zweimal gelesen, letztens, ich habe das auch benutzt für die Meisterschaft, für den Probespiel. Für Unterrichten, für mich selbst, das ist unglaublich. Von Tipps, vom Üben, was echt passiert im Körper. Das,
du kannst mir es ja nochmal schicken und dann packe ich es irgendwie nochmal in die Abmoderation oder so.
Gerne.
Ich frage nochmal besser auch nach einem Film, den man mal geschaut haben sollte.
Darf ich zwei nennen?
Nee, gerne.
Ich würde Drumline sein, kennst du?
Den kenne ich nicht, ne.
Ha, das musstest du gucken. Ich habe das... Ich glaube, mein Vater hat das einmal, als ich 14, 15 war oder so. Und da hatte ich einen Traum, vielleicht nur ein Jahr in Amerika in so ein Marching Band zu gehen. Und das geht über einen Mann, der hat kein Geld und er will, er ist am Ende an der Uni und er will in der Marching Band spielen, Schlagzeug und er kann keine Musik. Und der andere sollte die, wie ist das denn, wie, den Stück vom... Mit dem Brassband in
Brassdorf, ja.
Ja, also das ist natürlich sehr musikal, aber das ist, ja, ich gucke das noch immer sehr gerne mit den kleinen Weinen, aber das ist, ja, da sind noch schöne Sachen.
Auf jeden Fall. Welche Aufnahme sollte man sich mal angehört haben? Das ist die schwerste Frage. Da bleibt man nur bei einer, weil sonst erzählt jeder 10.
Klingt vielleicht Bateau, aber die CD von meinem Lehrer Hans Nickel sind leider nicht auf Spotify und sind auch nirgends mehr zu holen, weil ich glaube, die sind voll alle verkauft. Aber das ist ja die Sommität von Tuba-Spielen. Das ist unglaublich.
Und für jemanden, der noch eine Chance haben will, sich das anzuhören, welche Aufnahme sollte man dann anhören?
Boah. Es gibt ein CD, das ich habe. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Und das ist nicht einfach, aber das ist Eusen Badzwick.
Ja.
Hat den, ist das den 100, den 21 Jahrhundert Tuba-Konzerto mit Sandström, The Lemon House und verschiedene Sachen. Nur er kann das spielen.
Okay.
Das ist verrückt. Vom Musikalität, vom technisch, vom Range, vom dynamisch auch. Es gibt nur ein Eusten Badzwick. Geschmackssachen, einige Sachen finde ich boah, einige Sachen nicht. Er vibriert ganz viel zum Beispiel, ne? Noch mehr als die Brassband. Er spielt S-Tuba, aber ganz viel kleiner als die 3 plus 1. Aber ja, diese CD ist... Wenn jemand denkt, dass Tuba nicht Solo spielen kannst oder Musik, ja, schau mal, listen to that. Dann.
Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusik oder Bläserszene?
Persönlich, ich würde gerne happy sein. That's it. Mhm. Und ich hoffe, dass die Hafabra-Welt, Harmonie, Fanfaren, Brassband noch weiter kann. So machen und ein bisschen mehr Chance kriegt in unsere Konzertsaal. Warum gibt es nicht mehr Blasorchester? Egal vom Niveau, die spielen in größere Saale. Warum muss man immer in kleinere Dorfsaale spielen, wo der Klang nicht gut ist?
Ja.
Das würde ich sehr schön finden, weil dann klingt es auch besser. Das macht auch viel mehr Spaß für den Publikum.
Das wäre natürlich sehr schön. Das sehe ich leider nur noch nicht, dass das kommt. Aber
noch nicht. Oh, wer weiß.
Genau. Jean, vielen lieben Dank, dass du dir jetzt wirklich so lange Zeit genommen hast und wir das sehr ausführlich sprechen durften. Das war die Folge mit Jean Onu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für mich war spannend zu sehen, wie Proben tatsächlich Weltmeister und wie Proben Ensembles wie Willebroek, um auch dann so ein bisschen zu erfahren, dass das wirklich um die Musik geht und dann auch Stellen ausgetauscht werden, wer was besser spielen kann, um im Endeffekt das Stück bestmöglichst auf die Bühne zu bringen. Das sollten wir uns vielleicht auch mal in Musikvereinen überlegen. Ich erlebe da immer wieder, dass die Zahl oben links auf so einem Blatt Papier mehr zählt als alles andere. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen mal drüber nachzudenken. Was fandet ihr denn jetzt interessant bei dem Gespräch? Gab es irgendwas, wo ihr total überrascht wart oder wo ihr sagt, nee, kenne ich, ist ein alter Hut? Lasst mich gerne wissen, schreibt mich gerne an auf Instagram oder über blasmusikpodcast@gmx.de. Ich bedanke mich bei den Supportern dieser Folge, Buffet Grampor und beim Brass Boat. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Außerdem bei Dirk Mattes für die Musik und bei Leander Machern für den Schnitt. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Es werden jetzt auch wieder vermehrt auf einen Kaffee mit Folgen geben. Seid auch da gespannt. Da gibt es 1, 2 interessante Geschichten, die jetzt schon aufgenommen wurden. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Euer Andi.